Leute, es ist wieder Zeit für eine neue Folge No Country for Old Nerds. Gute Tim.
Gute Tobi.
Wie ihr alle da draußen wisst, ist Halloween nicht mehr allzu weit entfernt und deswegen kredenzen wir euch heute ein kleines Horror-Special, muhaha. Also stellt euch drauf ein, jetzt wird's erstmal düster, gruselig und vielleicht auch ein bisschen blutig oder sogar sehr. Was wir uns vorgenommen haben für heute, wir wollen mal darüber sprechen, warum Menschen eigentlich Horrorfilme schauen, warum wir uns das selber antun, wie es eigentlich alles angefangen hat, also was war vielleicht unser erster Horrorfilm oder die bedeutendsten, die wir auch gesehen haben. Und dann wollen wir euch mal vorstellen, welche Subgenres es eigentlich unter dem Begriff Horror gibt. Wir haben nämlich angefangen, das mal durchzuschauen und haben festgestellt, oh je, also es gibt wirklich eine ganze Menge. Wahnsinn, wir haben auch relativ schnell viele Genres zusammengekriegt und Beispiele mit Filmen, da gehen wir mal ein bisschen drauf ein. Insofern Licht aus und Taschenlampe an. Aber bevor wir uns ins Thema stürzen, hat der Tim noch ein kurzes Shoutout.
Ja, und das Shoutout geht auch dieses Jahr wieder kurz vor Halloween, passend zum Thema, an das Halloween-Haus in Lützelhausen. Grüße an Diana und Andy. Auch dieses Jahr werden sie wieder ihr Haus im brutalen Halloween-Style dekorieren. Also wirklich Wahnsinn. Wir haben da ja letztes Jahr schon mal drüber gesprochen, was die beiden sich da eine Mühe machen, was die da über das Jahr hinweg basteln, was die da für einen Aufwand betreiben. Wie gesagt, das ist in Lützelhausen im wunderbaren Linsengericht relativ einfach zu finden über Google Maps. Und ich würde jeden mal auffordern, vor Halloween, jetzt hat schon fast Weihnachten gesagt, vor Halloween da mal vorbeizufahren. Auch gerade wenn man Kinder hat, ist das super interessant. Man fährt mal hin, guckt sich das an. Wirklich super, super gut gemacht. Auch auf Instagram sind sie vertreten unter Halloween Underline House Underline Lützelhausen. Guckt es euch einfach mal an. Andi hat jetzt gerade dieses ekelhafte Augevieh von der neuen Alien-Serie nachgebastelt.
Dem sein Vorname, Tim, fängt mit demselben Buchstaben wie meiner an und wie deiner. Ist dir das schon aufgefallen?
Ja, nee, um Gottes Willen, alle.
Was ein
ekelhaftes Kackvieh, alle.
Und ich muss sagen, ich bin verliebt in das Video.
Hat er auch nachgebaut und sie haben generell viele, viele Sachen, die sie da selber basteln und über das Jahr hinweg entwickeln und ist mit sehr viel Liebe gemacht, ist sehr schön gemacht, auch so das Highlight im Ort, wenn es um Halloween rumgeht. Menschenmassen strömen die Straße lang. Also auch da, wie jedes Jahr, die Werbung. Großen Respekt an Andy und Diana, die da sehr viel Zeit investieren, sehr viel Liebe investieren, um das jedes Jahr auf die Beine zu stellen. Also Shoutout an die beiden, ans Halloween-Haus und hingehen, ansehen, sonst weinen sie. Danke.
Danke, Tim. Das finde ich cool, dass du es nochmal erwähnt hast, auch wenn wir es in der Folge schon mal vorher gehabt haben. Und ich finde es auch cool, dass sich das weiterentwickelt. Ne? Man kennt ja auch die Berichte, man hat bei YouTube oder an anderer Stelle im Fernsehen, da sieht man immer Berichte von Leuten, die mit unfassbarer Mühe ihr Haus so herrichten und allen anderen dann eine Freude bereiten. Aber ich finde es auch cool, wenn sich sowas weiterentwickelt und dass sie jetzt auch neue Sachen aufgenommen haben, wie von Alien, finde ich, ist allein schon ein Grund, mal vorbeizuschauen. Also sehr, sehr cool, wirklich. Finde ich mega.
Absolut, absolut. Und passt auch zufällig zu unserem heutigen Thema.
Und ich wollte gerade auch sagen, am besten ist ja, man weiß auch, wo man hinfahren muss. Und wir können auch gerne in die Shownotes irgendwie den Link zur entsprechenden Instagram-Seite reinpacken, damit ihr es dann leicht findet. Genau, man könnte jetzt sagen, warum bauen Menschen überhaupt so geniale Häuser zu Jahreszeiten? Aber das ist für eine andere Folge ein Thema. Jetzt ist die Frage eher, wieso schauen Menschen überhaupt Horrorfilme? Also was fasziniert uns oder viele von uns so sehr daran? Die begleiten uns ja meistens auch ab irgendeinem Zeitpunkt in der Jugend oder frühen Jugend unser ganzes Leben lang. Also ich würde auch sagen, es ist eine Faszination, die nicht aufhört, die nicht einfach verschwindet, sondern etwas, was bleibt. Man mag es oder mag es nicht und dann ist es irgendwie so ein Teil der eigenen Entertainment-Welt dauerhaft. Und man kommt auch nicht mehr von los und wünscht sich ständig neue, gute Horrorfilme. Aber warum eigentlich? Also was würdest du sagen, Tim, ist so, was treibt uns Menschen allgemein erstmal an, sowas sich anzutun, sich anzugucken?
Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Was treibt uns da an? Das ist ein sehr guter Punkt. Also ich denke mal, dass das Thema Gruselgeschichten, Gruseln, Angst erzeugen, das wird schon der Steinzeit gegeben haben. So wenn der Stamm abends ums Lagerfeuer gesessen hat und sich da gegenseitig gruselige Geschichten erzählt wurden. Ich glaube, da war das sogar noch so ein bisschen mit dem Hintergrund, dass Angst ja dafür sorgt, dass man bedacht durch den Alltag geht. Ne? Es gibt ja verschiedene Arten von Ängsten. Und so eine gewisse Art Angst schützt einen ja auch, ne? Also wenn wir gar keine Angst hätten, es gibt ja auch Menschen, die keine Empathie für Angst haben, die werden dann halt auch einfach mal vom Bus überfahren hat, ne? Und ich glaube, früher, so um diese Zeit rum, war es halt auch wichtig, dass man gewisse Ängste einem antrainiert hat, gerade den Kindern antrainiert hat, dass sie halt vorsichtig durch den Alltag gehen. Und Angst ist halt, löst ja im Körper ganz viel aus, Adrenalinausstoß etc. Und das sind halt auch Themen, die man vielleicht auch heute im Alltag vielleicht gar nicht mehr so hat halt, ne? Genau, man so, ich will jetzt nicht sagen, dass alle ein androgynes, unspannendes Leben führen mittlerweile, aber es ist halt immer so ein Adrenalin-Boost halt auch dabei, ne? Je nachdem, was man guckt.
Das denke ich. Angst hat ja verschiedene Effekte. Zum einen kann es echt schlimme Angst sein, die uns total wahnsinnig macht und in irgendeinem Psycho-Horror treibt. Aber Angst kann ja eben auch sozusagen Endorphine, Adrenalin ausschütten und einen total begeistern und aufputschen. Ne? Und ja. Das Erschrecken macht ja Spaß. Und ich meine, wir haben ja jetzt erstmal nach dem Allgemeinen gesucht und ich denke auch, dass das haut hin, dass man von da, weißt du, man hatte als so Überlebens- und Schutzmechanismus vielleicht zum Teil antrainiert in einer Zeit, die halt noch nicht so durchorganisiert und strukturiert war, gesellschaftlich, ne? Also, dass man ja da vielleicht eher viel Vorsicht mitgegeben hat den Kindern, um einfach, weil es das Beste war, was man machen konnte, ne? Und es einfach viele Dinge noch nicht so abgesichert waren, auch wie heute. Also, dass man im Alltag als junger Mensch früher, also wirklich schon vor vielen, vielen Jahrzehnten und auch Jahrhunderten, soweit reicht es ja letztendlich schon zurück, dass Menschen sich Gedanken über Horror gemacht haben und auch Literatur dann irgendwann angefangen haben zu erstellen darüber, aus Faszination darüber. Ne? Also es ist ein ganz interessanter Weg von einem Erziehungs-, vielleicht Schutzmechanismus, wie sich das weiter dann hin zu was Kulturellem entwickelt, was man konsumiert, anstatt es gelehrt zu bekommen.
Ne? Ja, ich glaube, da gab es sogar noch so einen Zwischenschritt. Also ich glaube, wenn man sich jetzt mal anguckt, zum Beispiel so das düstere Mittelalter, nenne ich es jetzt mal, ne? Jetzt mal unabhängig davon, dass in der Bibel oder sonstigen Religionen halt mit Ängsten sehr viel geschürt wird und auch sehr viel Geld umgesetzt wird, nenne ich es jetzt mal. Geht es ja auch viel um das Thema Angst. Aber auch, dass gewisse Personengruppen, verschiedene Menschen, gerade ich sag mal so Mittelalterzeit, dann dadurch halt auch so in eine Richtung geschoben wurde, so die sonderbare Frau, die außerhalb vom Dorf wohnt, ist eine Hexe. Mhm. Solche Geschichten, ne? Dass damit auch mit Ängsten so Klischees generiert wurden, die auch bis heute noch bestehen bleiben.
Und Macht ausgeübt wurde, ne? Also ich meine, gerade so Hexenverfolgung und so weiter. Wir sind jetzt beide überhaupt keine Profis dafür, aber was man halt so darüber weiß, war es ja ganz einfach.
Jemand bei mir auch besser, ich bin ja auch rothaarig, ich wäre ja auf der falschen Seite.
Du wärst weg.
Ich wäre auf der schlechten Seite von dem Scheiterhaufen.
Ja, du, die hätten einfach geguckt, ob die ganz schwerer ist oder du. Dann wärst du ins Wasser geschickt worden.
Ja, genau.
Also das Ding ist halt, damals konnte man darüber auch sehr viel Macht ausüben auf jeden Fall und eben sogar andere Leute durch deren Ängste dazu bringen, Leute umzubringen und so. Also schon wild. Ich meine, man hat es ja auch heute in der Politik, wir wollen jetzt natürlich hier keine politische Sache draus machen, aber in der Politik wird ja auch viel mit Angst gearbeitet, um Zustimmung zu bekommen, genau. Und also man kann schon sehen, irgendwie kann man mit Angst und Furcht, wir sind noch nicht bei Grusel, ne? Sehr viel Macht ausüben, man kann es benutzen für was Schlechtes oder man kann sich darauf wirklich rein zu Entertainment-Zwecken dran erfreuen, aber es ist was uns in unserem Leben von der Kindheit an schon halt begleitet und so eine krasse Ausprägung hat.
Ne? Ja, gerade von Kindheit an sagst du was sehr Interessantes. Ich war gerade am Wochenende in Steinau gewesen und das ist ja Hanau, Steinau, so die Umgebung hier ist ja alles Brüder Grimm, Weltkulturerbe oder keine Ahnung, wie es heißt. Ist ja aus Brüder Grimm-Haus etc. Und wenn man sich die Märchen, die originalen Märchen von Brüder Grimm anguckt, die ja eigentlich per se für Kinder sind oder benutzt werden, wo man seinen Kindern dann auch schon im frühen Kindheitsalter auch wieder so diese Themen Hexen und böse Zauberer und was weiß ich, das ist irgendwo indoktriniert man dann den Kindern schon relativ früh mit solchen Angstthemen irgendwo umzugehen. Ne? Auch heute noch. Ich meine, Grimms Märchen werden ja heute noch vorgelesen, aber gerade in unserer Jugend war das ja auch ein sehr großes Thema immer. Und wie hart und wie brutal die halt auch teilweise.
Darauf wollte ich gerade hinausgehen, weil heute werden die ja auch mit anderen Augen als früher gesehen. Oder die guten alten Lempel-Sachen und so weiter noch, ne? Ja, wo eigentlich ziemlich drastische Strafen und auch Zerstörung von Lebewesen gezeigt wird.
Suppenpeter mal die Finger abgeschnitten hat, ne?
Ja,
Suppenkasper, nicht Suppenpeter.
Genau, und was ich krass finde, ist, dass das ja früher noch überhaupt nicht als problematisch galt, zumindest nicht von der meisten Menschheit angesehen. Und man selber dann als Kind ja sowas auch gesehen hat, auch irgendwie als normal empfunden hat. Also man konnte sich natürlich noch nicht so Gedanken drüber machen, ob das, was da passiert, wirklich total in Ordnung und gut ist. Aber wenn man das in die Hand gedrückt bekommt, liest das mal, ne? Und signalisiert bekommt, das ist okay, dann kann man auch anders darüber lernen zu denken, weil man halt vielleicht denkt, das ist in Ordnung.
Und man hat ja dann auch schon in früher Kindheit, wir können das ja mal so ein bisschen chronologisch aufbauen, so über unser eigenes alle hinweg. Mhm. So, und in früher Kindheit, ich sag mal, dann fängt's an mit Märchen. Dann gehst du irgendwann über, dann hast du erstmal irgendwo, ich sag mal, Hörspiele gehört, TKKG, was weiß
genau.
ich. Und dann hat man schon gemerkt, oh, da gibt's auch sowas wie drei Fragezeichen. Da sind ja viel, viel gruseligere Folgen dabei, ne?
Also
viel emotionalere Folgen. Und dann hat es schon wieder auf dem Schulhof rumgesprochen, hier drei Fragezeichen hören und so. Und dann hat man sich im Endeffekt abends eigentlich als gute Nachtgeschichte, wo man gut schlafen sollte, eigentlich da dann schon irgendwelche so Pseudo-Horror-Dinge reingehauen, wo man dann alles andere als gut schlafen konnte.
Da wären wir jetzt bei Gruseln.
Ja, ne? Genau, so Gruseln. Ist aber auch hier schon wieder so ein Horror-Angst-Aspekt dabei.
Genau.
Und das zieht sich irgendwie immer weiter durch dann halt, ne? Also wenn man dann irgendwann aus dem Alter raus ist, dann fängt es irgendwann an, Horrorfilme zu gucken. Ne?
So. Genau, wenn TKKG zu schwach wird, ne, sozusagen, du brauchst den nächsten Kick, dann
gehst du halt... Da waren ja schon die drei Fragezeichen, waren ja schon die
genau. Und von denen gehst du dann weiter und dann, ich weiß nicht, was da direkt als nächstes kommt, der Weg zu Saw ist noch zu weit, aber so ist es schon, ne?
Man wagt ja sich ran. Heute anders beurteilen. Wir reden jetzt einfach mal, ihr kennt das ja von uns, wir reden ja hauptsächlich immer so von unserer Jugend, wir sind ja aus in einem Alter...
Land vor unserer Zeit, ja.
In einem Land vor unserer Zeit, ja. Wie wir das damals hatten, ich glaube, das ist vieles ist auf heute nicht mehr anwendbar davon. Auch dieses ganze Thema, wo wir gleich auf Horrorfilme eingehen, weiß nicht, ob das heute die TikTok-Jugend noch so beschäftigt, wie uns das früher beschäftigt hat. Weil ich glaube, ich sag sau oft, ich glaube, ist mir immer so aufgefallen. Ich denke oder ich weiß.
Ich glaube, das stimmt.
Geglaubt wird in der Kirche, ihr wird gewusst. Genau, das ist nämlich ein Fakten-Podcast und jetzt hier irgendein Glaubensquatsch.
Genau.
Hier wird alles fundierte Wahrheiten, die hier.
Ausschließlich.
Alles, was jetzt stimmt, stimmt nicht.
Und wenn wir Quatsch erzählen, dann korrigieren wir es vielleicht in der nächsten Episode.
Ja, vielleicht, wenn wir es bis dahin gemerkt haben. Ja. Ich erinnere mich an Zeiten, da hat man wirklich auf dem Schulhof gestanden.
Ja.
Das weiß ich noch, hier Kreisrealschule Gelhausen. Und dann ist so über so Filme wie Ghostbusters gesprochen worden. Ghostbusters 1, Ghostbusters 2. Da war mir irgendwo, ich denke mal, so 12 Jahre alt. Und das Erzählen der anderen Kinder, die Filme schon sehen konnten, warum auch immer, war gruseliger. Und die Vorstellung davon war gruseliger als der Film am Ende selber. Ich weiß noch, wir waren mal so in Hilders oder sowas, so Landschulheim. Und da hat abends einer im Zimmer erzählt da von Ghostbusters 2, mit was da alles passiert. Und ich meine, es ist ja wirklich... Als Kind gruselig, jetzt so als Erwachsener ist es ja eigentlich ein lustiger Film halt, ne?
Ja.
Und da waren alle so gegruselt, oh je. Und dann hat man den Film irgendwann mal gesehen, hat eigentlich davon, was hat der eigentlich die ganze Zeit erzählt, der ist Schwachmat. Der hat es ja viel gruseliger erzählt, als es eigentlich war. Ja,
da war die Erzählung besser als der Film.
Ja, die Erwartungshaltung war viel zu hoch an der Stelle danach.
Aber so war es,
trotzdem hervorragend, ne? Geile Filme.
Oder wenn einer was gesehen hat, was für das Alter noch nicht so richtig erlaubt war, aber derjenige das trotzdem gesehen hatte, konnte der natürlich auch ein bisschen angeben damit.
Ja,
hat
er ausgeschmückt, ne?
Genau, sowas krass gesehen, der wurde der ganze Arm war ab oder ne? Und da hast du gedacht, was? Der Arm?
Ja, und das hat sich ja dann immer so weiter gesteigert. Und ich sag mal so, als kleine, ich weiß nicht, ob man das als Lebensratgeber nennen kann, es ist vielleicht gar nicht so dumm, wenn man seinen Kindern so früh sowas nicht zeigt. Also wenn ich jetzt hier gerade in der Vorbereitung habe ich jetzt hier durch Horrorfilmlisten mich gewälzt und durchgeguckt und wenn ich sehe, welche Filme ich davon gesehen habe in einem Alter, wo man das sicherlich nicht hätte sehen sollen, weiß ich auch, warum heute einiges schief läuft, glaube ich.
Ja. Weißt du, wie ist? Genau. So ein bisschen, man hat so ein bisschen so einen leichten Schaden davon mitgenommen.
Ja,
so
ein leichter Schaden wäre ja super. Da würden sich die Psychiater freuen, wenn man nur einen leichten Schaden hätte. Ja, wenn ich beim Psychiater reinkomme, dann bestellt er sich eine neue Yacht auf Ibiza halt, ne? Weil er weiß eben.
Du legst ihm deine Filmliste hin. Ja, genau. Und dann weiß er, okay, ich kann mir eine bestellen.
Also, es ist schon, wenn man das sich anguckt. Ich sag mal, wir hatten ja schon mal in einer anderen Folge, in einem anderen Kontext davon gesprochen. Wenn ich dann denke, so die ersten Berührungen mit Horrorfilmen waren ja oftmals, wie wir eben gesagt haben, durch Erzählungen. Da wurde erzählt, hier, Tanz der Teufel, indiziert der Film. Genau. Und so Jahre, bevor man den überhaupt geguckt hat, ist um
diesen der Mythos.
Ganzen Film, genau, so ein Mythos, so eine Aura entstanden.
Die bis dein Kumpel kam, der sagte, der so eine VHS aus dem Rucksack sagt, mein Cousin, der Freund von dem zweiten Grades, dem seine Schwester, hat den neulich, die arbeitet in der Videothek und hat den heimlich kopiert. Genau. Heute so, gucken wir Evil Dead.
Ja, genau, Evil Dead. Und dann,
und das waren aber unvergessliche Abende. Diese Abende waren die besten.
Ja, und dann auch so dieser Mythos, der sich um viele Filme gerankt hat, war einfach so unglaublich. Also man hat sich dann auch in dem Moment, wo der dann so ganz langsam in den VHS-Rekorder reingezogen wurde und sich so abgesenkt hat, und dann das Bild schon angefangen hat, da war ein Knistern im Raum zu spielen. Und alle haben so auf dem Bett gesessen und Chips gegessen und es war eine Ruhe. Kriegst du ja heute gar nicht mehr hin. Und ich weiß noch, ich hatte es schon mal erzählt mit meinem besten Kumpel damals, mit dem Christoph Busch. Da war es genau so. Seine Schwester war um einiges älter und die hatte natürlich auch schon alles daheim halt. Ne?
Ah, cool.
Hat er bei mir geschlafen am Wochenende und dann haben wir uns da die komplette Horrorvideothek von der durchgeguckt. Und genau. So der erste Film, an den ich mich da erinnern kann, ist der Original Stephen King's Es, hier mit Tim Curry noch als Pennywise. Und noch zwei, drei andere, aber der Film, der hat mich, der geht ja auch eine ganze Zeit, das ist ja so ein 2-3-Teiler Fernsehfilm ja dann draus gemacht worden, den haben wir, glaube ich, geguckt, also wir hatten gar nicht die Kinofassung. Und der hat mich so nachhaltig beschäftigt, der hat mich eigentlich psychisch so kaputt gemacht in der Zeit. Aber dann waren wir irgendwie drin und es hat auch irgendwo zum Charme der Zeit gehört, dass man einfach, wo es ging, sich abends getroffen hat und irgendwelche absurden Filme geguckt hat, oder?
Das ist ganz viel gewesen. Also man hat andauernd, man war viel draußen unterwegs, natürlich auch, also ab einem gewissen Alter Bierchen trinken und so, aber man hat sich auch andauernd getroffen, um Filme zu gucken oder irgendwas und ja, hat das viel mehr gemeinsam zelebriert. Heute wird es ja überwiegend allein zelebriert oder online, nur dass man sich halt Sachen weiterleitet, also teilt, shared miteinander und so, dasselbe macht, was man früher so in Person zusammen gemacht hat. Das eine hat irgendwie das andere ersetzt, zu großen Teilen leider.
Es war halt auch so dieses, oh, guck mal, wie du vorhin gesagt hast, guck mal, der hat den Film besorgt, wir treffen uns heute Abend und gucken den und da war man der ganze Tag schon aufgeregt, so geil.
Ja, auf jeden Fall, den ganzen Tag.
Und dann hat mir eine Schule schon davon erzählt und ach, geil. Und das hat sich ja
das
bei uns auch
so, ein Event.
Ja, so weitergezogen, dass ich auch, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass ich früher in der Videothek ja Stammgast war. Wir uns dann auch beim Andi, hier der Kollege vom Horrorhaus, Halloweenhaus, Entschuldigung, dann auch andauernd getroffen haben und dann sind wir in die Bibliothek gefahren, dann sind erstmal so die 2-3 neuesten Horrorfilme geholt worden. Und dann hat man sich erstmal hingesetzt und hat die dann abends erstmal geguckt und dann ist man vielleicht nochmal weggegangen, einen Scheppern halt, ne? Und das hat immer irgendwie so dazugehört, so Horrortage zu machen.
Aber da hast du auch den ganzen Abend noch drüber geredet. Das war dein Thema für den ganzen Abend oder vielleicht noch ein bisschen am nächsten Tag. Ne? Das war also nicht so wie heute. Du kommst aus dem Kino, dann geht's los mit 7 von 10, 8 von 10, 9 von 10. Warum? Ja, weil ich fand den halt gut. Okay, dann was machen wir jetzt? Also weißt du, es ist eine ganz andere Kultur. Es
hat noch eine andere Wertigkeit gehabt. Auch so, ich sag mal, so ein frühester Jugend. Man hat abends auf dem Bett gelegen, jetzt denkt wieder jeder, mir erzählen wieder vom Mittelalter, da gab es halt auch noch nicht so viel Fernsehsender und keinen Streamingdienst. Und dann ist abends da der Exorzist gelaufen um 23.15 Uhr.
Das ist aber eingeschaltet dann besser.
Und dann hat man dann da gelegen und wo man wusste, der soll richtig übel sein. Und dann hat man den einfach mal eingeschaltet, hat mal reingeguckt und dann hat man gemerkt, er war auf jeden Fall zu übel. Und das waren so Filme, die haben einen so nachhaltig geprägt, muss ich sagen. Und da ist eigentlich das Verrückte, gerade bei der Exorzisten, muss ich sagen. Es gab ja, oder auch heute noch, wird ja Horrorfilm oft als Trash-TV bezeichnet. Ne? Ist ja irgendwie, gibt ja keinen Oscar für Horrorfilme oder sowas. Ne? Mal unabhängig davon, dass man das Oscar-Thema in Frage stellen könnte. Aber das sind ja im Normalfall Filme, die in so einem Genre laufen, die eigentlich von vielen belächelt werden, halt nicht wahrgenommen werden. Das wird ja nicht unbedingt, oder gerade die letzten Jahre jetzt vermehrt, aber vorher wurde das nicht unbedingt als Kunstform auch wahrgenommen.
Ja, es hat es musste wie im Prinzip auch Videospiele und so irgendwie sich seinen Platz erkämpfen, um wahrgenommen zu werden und dann auch, dass es Fachzeitschriften gibt, die entstanden sind, die sich nur um das Thema drehen und so weiter. Das, eine ganze Kultur ist da eigentlich aufgekommen, die es vorher nicht gab. Ein ganz neues, ja, erstmal Genre, ein einziges, was sich dann in Subgenres immer weiter verästelt hat. Da gehen wir später auch noch drauf ein.
Wenn ich ja gerade so der Exorzist nehme, oder auch Psycho oder so alte Horrorfilme, obwohl ich weiß gar nicht, ob Hitchcock das als Horrorfilm jemals selber tituliert hat, die kann man ja nicht als Trash bezeichnen. Das ist ja handwerklich hervorragend gemachte Filme. Absolut. Die haben gerade, wir bleiben mal bei der Exorzist, wie viel Prozent von dem Film sind denn wirklich irgendwo ekelhaft oder mit krassen Szenen versehen und wie viel von dem Film ist eigentlich dann schon so Sozialkritik und eigentlich auch dann Atmosphäre, was passiert da rundherum, wie geht man mit so Themen um, wenn irgendwelche Sachen in der Familie passieren, die nicht nach außen dringen dürfen und sowas. Also er hat ja auch eine verschiedene Ebenen gehabt, die für Visionär waren auf jeden Fall für diese Zeit halt auch, ne?
Überhaupt, weil das so viele Themen waren, die da abgebildet sind, über die man überhaupt gar nicht geredet hat. Völlige Tabuthemen und sowas, ne? Die da dann so vielen Leuten.
Wenn man mal vom Dämon besessen ist, wer kennt's nicht halt, ne?
Ah ja, eben, ja. Und die meisten Eltern denken vermutlich, dass das sowieso der Standardfall bei ihren Kindern ist.
Es muss einen Arsch voll Dämonen geben, auf jeden Fall.
So sieht's aus, ja. Die Hölle ist leer, ne?
Ja, die Hölle ist safe leer, das ist definitiv.
Ja, dann hat wenn man nochmal zu diesen frühen Filmen kommt, weil du es vorhin angesprochen hast. Ich habe auch mal überlegt, also klar, da waren so Sachen natürlich dabei, wie Der Weiße Hai, Jaws und so. Dann gab es die Filme, die verrückten Filme, sowas wie Evil Dead oder sowas, dann irgendwie die Freunde angeschleppt haben. Ich überlege gerade noch, aber der mir so am hellsten und am besten in Erinnerung geblieben ist und einer von denen, ich glaube, dass das wirklich sehr früh war Braindead von Peter Jackson. Ja, das war, ich weiß nicht,
das ist übrigens der gute Mann, der die Herr der Ringe
Filme genau, gemacht hat. Peter Jackson. Und das Krasse ist, wenn man überlegt, dass der erst diesen Film gemacht hat und viel später dann gefragt wurde, ob er Herr der Ringe macht, dann kann man es zum Teil verstehen und zum Teil aber auch nicht. Also, weil er war halt
Bewerbungsvideo für Herr der Ringe war, dann...
Ja, so dann ist es ein bisschen fraglich, ne?
Hut ab.
Aber das Spannende war halt dieser Braindead. Ich war da irgendwie auf einer Party und ich war aber irgendwie nicht so motiviert irgendwie gerade für die Sachen wie Flaschendrehen und was die so gemacht haben. Und da bin ich dann irgendwie da unten aus dem Kellerraum hoch in die Wohnung und da saß irgendwie von dem Gastgeber der jüngere Bruder. Der lag da so super krass gechillt irgendwie auf der Couch und ich habe mich auf die andere Couch ihm gegenüber gehockt. Da war noch so ein Wohnzimmertisch dazwischen und am Kopfende der Fernseher. Ich so, ja, was machst du hier? So, ich chill so ein bisschen. Ich bin auch hingelegt, auch so ein bisschen gechillt, irgendwie Bierchen getrunken. Was machen wir denn jetzt? Ja, ich hätte hier diesen Braindead-Film, den könnt mal gucken. Und ich konnte, ja, go. Und dann haben wir den total fasziniert geguckt. Es kam irgendwie noch ein Dritter dazu. Ich weiß nicht mehr, ob der von unten oder ein anderer Kumpel war. Und dann haben wir da zu dritt diesen Film gesehen. Und ich weiß noch, dass wir unfassbar geflasht davon waren, weil keiner von uns hatte irgendwas in dieser Art jemals annähernd gesehen. Das war das erste Mal, echt. Und das war total überwältigend.
Ja,
und
Wahnsinn, cool. Ne?
Es war halt auch so lustig, ne?
Ja, der Film, ich weiß gar nicht, in welches Genre man den stecken kann, der ist ja einfach so Splatter, ekelhaft.
Comedy.
Teilweise, ja, also wirklich. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich weiß gar nicht, warum wir das gemacht haben. Wir haben früher oft Horrorfilme geguckt und dann sind wir nochmal so im Dunkeln durchs Dorf geeiert.
Weißt ja, du, das machte man so, ne?
Ich weiß nicht, warum hat man das gemacht, so, dass man diese Atmosphäre nochmal mitnimmt und dann sind wir, man musste ja auch früher, einer oder andere wird es noch kennen, musste man auch oft irgendwo hinlaufen. Also das heißt, wenn man abends dann beim Kumpel irgendwo was geguckt hat, muss man entweder mit dem Fahrrad heim oder heimlaufen. Und dann hat man sich auch so dreimal überlegt, hätte ich den Film jetzt vorher gucken sollen?
Auf jeden Fall. Weißt du, wann es mir das letzte Mal so ein bisschen so ging, als ich den ersten Smile gesehen habe? Ich lag dann abends im Bett und musste irgendwie echt noch über den Film nachdenken. Hab mir gedacht, wie krass, also einfach, weil ich noch so über diesen Fakt nachgedacht habe, wie krass das ist. Du läufst dann rum, dich guckt einer an und plötzlich steht das Böse schon vor dir. Es hat mich irgendwie, so dass da einer im Dunkeln in der Ecke steht, lieber nochmal zweimal nachgeguckt an dem Abend.
Es gab auch wirklich Horrorfilme, muss ich mal sagen, die haben einen nachhaltig beeinflusst halt. Ne? Ich sag mal, du hast ja eben gesagt, Jaws, also der Weiße Hai zum Beispiel, ist ja Creature-Feature-Horrorfilm, ist ja eigentlich gar kein richtiger Monster-Horrorfilm, wenn man es so nennt.
Wir würden eher sagen Classic-Horror, oder? Ja, also ohne jetzt auf die richtig alten Klassiker Nosferatu und so einzugehen, das sind halt die Urherolde, aber so ja, für die Moderne gesehen,
klasse. Wie viel Menschen auf der Welt haben Angst vor Haien wegen diesem Film halt, ne?
Ja, oder der Hai ja einen ganz schlechten Ruf hat weltweit, ne? Und ja, obwohl er eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und
obwohl er eigentlich der geilere Fisch ist. Nicht der blöde Delfin, sondern der Hai ist der coole eigentlich. Delfine sind die
der Bösen. Der coole von der Schule. Packerlis.
Packerlis. Und ja. Ich hab auch persönlich dann jahrelang, wenn mir irgendwo im Meer oder selbst tiefe See war, ich meine, dass da jetzt kein Hai drin ist, ist ja wohl auch klar, aber so diese klar, Angst, ne, vor dem Ungewissen um der Fisch im Wasser ist schon brutal.
Ich weiß so, was du meinst, weil ich weiß nicht, welche Horrorfilme dazu in meiner Jugend geführt haben, aber das haben, glaube ich, ganz viele Menschen. Wenn du irgendwo bist, wo du deine Füße nachziehen musst aus einem Loch, du kletterst eine Leiter hoch, gehst durch eine Luke oder sonst wie was, ne, irgendwo, wo du deine Füße nachziehen musst, auch im Wasser, wenn du aus dem Becken steigst, dass man immer noch diesen weiße Hai-Dings im Hinterkopf hat und das Gefühl hat, scheiße, ich will nicht, dass mich da irgendwas noch erwischt am Fuß runterzieht.
Ja,
wahnsinnig. Das haben bestimmt ganz viele Menschen auf der Welt nur wegen solchen Filmen.
Ja, und das ist ja auch die Frage der Intention. Warum werden denn überhaupt solche Filme gemacht? Was denkt man sich da dabei, sowas zu machen halt, ne? Ja. Und jetzt, ich sag mal, das waren jetzt ja noch alles Filme aus Genre, die irgendwo ja noch einigermaßen nachvollziehbar sind. Wir kommen ja nachher noch zur Genre, wo ich mich frage,
oh Gott,
was stimmt A mit mir selber nicht, als ich so eine Scheiße gucke? Und was stimmt auch mit denen nicht, die das produziert haben halt, ne? Also das ist ja auch
immer zweiseitig, ne? Ja, oder
kann man das noch als Kunst bezeichnen an irgendeiner Stelle halt, ne?
Oder ist das nur Müll, ja?
Ja. Und dann hat man ja so, ich sag mal so, um die Zeit rum, wo wir so 18, 20 waren, hat es ja auch angefangen, da hat es ja Horrorfilme gehagelt. Du bist ja in die Bibliothek gegangen und da war dann alles.
90er gab es jede Menge, auch jede Menge Schrott.
Dann gab es ja so diese vielen Remakes von japanischen Filmen, so The Ring, The Grudge.
Der auch unfassbar war,
ja. Ja, die auch saugut waren. Dann gab es ja auch so parallel dazu viel so diese, ich nenne es jetzt mal so Slasher, Horror, Comedy-Dinge.
Ja.
Oder, ich sag mal,
also Scream und ja,
ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Genau.
So,
also die Serien, dann auch
Killer-Dinge.
Also man muss ja vor allem sagen, dass Horror ja auch lange sehr nischig war, bevor es Mainstream wurde. Und gerade so Filmreihen wie Scream haben ja absolut dazu geführt, dass jeder Highschool-Teenie oder jeder Student oder sonst wie sich das angeschaut hat. Die Leute sind in Scharen ins Kino gerannt. Alle haben das als Riesen-Event wahrgenommen. Es kam ein neuer Scream-Teil. Da war nur die Frage, wann und wer kommt alles mit? Da gab es keine anderen Fragen mehr. Ne? Ja, das war ein richtig Event. Du hast dann in der Schule drüber gesprochen. Das habe ich auch immer sehr geliebt. Also so um
die waren, das waren auch so, das waren auch Filme, da waren wir früher im Kino. Safe. Also das war
auch auf jeden Fall ein Event.
Ja, genau. Dann, ich sag mal so, dieses Slasher-Genre hat ja angefangen mit so Filmen wie Halloween oder so, ne?
Ja,
genau. Wo ja auch nur der erste irgendwo in meinen Augen wirklich gut war. Und dann so, ich war auch früher nie so der Fan von diesen Slasher-Filmen, so Freitag der 13. Halloween, der erste war gut, dann Katastrophe, dann halt wirklich stark nachlassend. Und so, die Filme haben mich nicht begeistert, die haben mir auch keine Angst gemacht oder sowas. Weißt du, so der Vollidiot, Angst, der mit der Motorsäge durch den Wald läuft und Teenies abschlachtet. Das war auch gefühlt viel zu weit weg von unserer Realität halt, ne?
Ja, aber die haben immer mir Spaß gemacht, diese Filme.
Aber die haben einem ja keinen Adrenalin ausgestellt.
Das also halt teilweise, wenn es krasse Verfolgungsszenen gab, schon, aber
ja, aber ging es ja eher darum, wie übel wird irgendjemand mit der Motorsäge zerlegt oder mit dem Fleischerhaken. Genau. Da ging es ja eher um die Brutalität und nicht um
Also da geht es ja um den Schock über die Gewalt, ne, der da ausgeübt wird. Und ein krasser Kontrast dazu ist, wie hieß der nochmal, war das Red Eye? Weißt du, der in dem Flugzeug spielt mit
Killian Murphy.
Genau, danke. Und der ja eigentlich auch nur über Gespräche und so und Blickkontakte den Horror darstellt. Und dann am Ende kommt aber nochmal diese Szene zu Hause bei ihr, ne, wo sie dann in ihrer Wohnung von ihm auch gejagt wird. Ja. Und da das war auch ziemlich krass, weil du beide Arten von so Horror da drin hast in dem Film, ne?
Guter Twist. Ist ja wirklich schwer, wie wir ja vorhin in der Vorbereitung schon festgestellt haben, überhaupt diese Bandbreite an Genre abzudecken oder an Ausprägungen dieser Filme von, ich sag mal, sowas wie Rosemaries Baby, um was wirklich unterschwelligen Horror zu nennen, oder wenn man was Neueres nehmen will, von mir aus The Witch zum Beispiel, ist ja ein relativ neuer Film, die wirklich hauptsächlich von ihrer Atmosphäre leben, wo es ganz wenige Momente gibt, wo es wirklich irgendwas Übernatürliches zu sehen gibt oder wo überhaupt irgendwas Übernatürliches passiert, die aber trotzdem eine Sogwirkung auf einen haben, dann hin zu Filmen, hier, ich sag mal, diese ganze französische New Wave, wie ist der Fachbegriff dafür? Ah,
also ich nenne das immer New Wave of French Horror and Splatter. Der Originalbegriff lässt, glaube ich, ein Wort weg, heißt, glaube ich, nur French Horror. Ja. Ich habe das and Splatter noch hinten dran gefügt, weil das für mich ist die große Erleuchtung im Horrorgenre gewesen. Als ich Martyr damals gesehen habe, das ist wohl mit im Bereich des Horrorgenres der krasseste Film, den ich je gesehen habe.
Ja, aber da muss ich Martyr. Sagen, den haben wir auch damals beim Andi geguckt. Auch mit mehreren Leuten. Martyr ist irreversibel, obwohl irreversibel, weiß ich nicht, kann man das als Horrorfilm bezeichnen, glaube ich nicht. Und so diese ganzen
Frontiers,
High Tension, wo ich mich dann immer wieder gefragt habe, Kappa Matthäus, das ist wirklich so der einprägsamste von allen gewesen.
Ja, vor warum, allem, weil, ja.
Warum guckt man sich so eine Scheiße an?
Das kann man sich gut fragen. Bei Martyr kann ich sogar beantworten. Das war von Anfang bis Ende, von der ersten bis zur letzten Sekunde, pure kranke Faszination. Weil der Film, also ich meine, wie alt ist er jetzt?
Was fasziniert denn da dran? Also,
ich meine, von 2008. Ich sag mal, wenn wir jetzt drüber reden, können wir hier ruhig rumspoilen. Also wer den bis heute nicht gesehen hat, da sind ja auch ein paar Jahrzehnte dazwischen. Also was ich sagen will, ist dieses Martyr, Filme versuchen ja dich oft am Anfang, egal welcher Art, ne, zu überraschen. Bei einem Horrorfilm ist es oft so, dass es einen langsamen Anfang gibt. Ne? Man lernt erstmal so ein, zwei Charaktere kennen. Man wird dazu gebracht, eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Und dann kann der Horror beginnen, weil du musst mit den Figuren mitleiden, damit der Film funktioniert. Und bei Martyr ist es einfach, also es war jetzt nur ein Beispiel von vielen Dingen, die sich so als Schema, als Standardmuster in verschiedene Filmgenres und auch bei Horror eingenistet haben. Ist ja auch nachvollziehbar, warum, und gar keine Kritik an der Stelle. Aber Martyr, ab der ersten Sekunde passiert einfach wirklich was völlig Unerwartetes für eine Weile. Und wenn du immer noch, und dann kapierst du auch gar nicht, was passiert. Der Film will auch gar nicht, dass du das groß kapierst. Und wenn du denkst, okay, das ist jetzt die Art von Film, die ich hier schaue, ultra brutales Gemetzel, eine ganze Familie wird aufs Allerübelste abgeschlachtet, dir als Zuschauer sagt man eigentlich gar nicht, warum das passiert, du bist einfach genauso geschockt wie die Familie und das ist der Trick, du sitzt nämlich mit der Familie am Esstisch und dann passiert diese Scheiße und du wirst genauso überfallen wie die Leute im Film. Und dann macht der Film einfach einen Twist und wird was komplett anderes. Also damit kann man nicht rechnen, das kannst du keinem erzählen, können wir auch heute gar nicht mit Worten richtig darstellen. Dieser Film ist deswegen für mich absolut einzigartig und ich kenne keinen anderen, der ist wie er. Und ich glaube, deswegen hat er so viel Eindruck bei mir hinterlassen.
Ja, aber das waren halt, ich sag mal, es gibt ja so die, wie wir ja vorhin gesagt haben, es gibt so die Horrorfilme, die einem wirklich irgendwo so einen Urinstinkt Angst machen, die so Triggerpoints setzen, wo man sagt, okay, da sitzt ein Regisseur, ein Team dahinter, die überlegen sich ganz genau, was muss man machen, um dem Zuschauer wirklich die Gänsehaut über den Rücken zu jagen oder einen in Gefühlslagen zu versetzen, die ich ja auch interessant finde. Also ich finde es zum Beispiel immer noch interessant, wenn man sich abends, man sagt, heute Abend gucke ich mal in Ruhe irgendeinen Horrorfilm und dann Handy aus, das ist halt auch so eine Prämisse oder weg zumindest. Und dann einfach mal zu sagen, man lässt das mal auf sich wirken und man versucht mal wieder, ob das einen abholt.
Genau.
Und ich finde, das ist auch, glaube ich, der Punkt, das habe ich wieder, ich glaube, gesagt, das ist der Punkt in meiner Welt, der ein Horrorfilm interessant war, weil es gibt kein anderes Filmgenre, das einen emotional überhaupt groß mitnimmt. Also klar, wenn man jetzt irgendwelche üblen Dramen immer guckt, das vielleicht auch, aber das hat ja auch so eine gewisse Spiel mit der Angst. Bei einem Drama ist ja auch immer so, dass man sich versucht, in die Situation. Also
es ist ja ganz wichtig, dass du mit der Person, mit dem Hauptcharakter
Empathie hast, dich da rein
lebst.
Und das beim Horrorfilm ist halt, man liegt so auf der Couch, man guckt das, es ist ruhig und man merkt so, der Film wirkt auf einen. Diese Triggerpunkte, die der Film setzen will, dass man auf einmal hat eine Gänsehaut. Man merkt so, dass Adrenalin, das ausgestoßen wird.
Ja, genau.
Das ist auch, glaube ich, so ein Punkt, welches Filmgenre packt es denn, Adrenalinausstoß überhaupt zu erzeugen?
Also Actionfilme zum Beispiel.
Ja, aber da habe ich doch keinen, also ich gucke jetzt keine Ahnung, welchen Actionfilm, da habe ich null Adrenalin in mir drin.
Also es kommt drauf an, wenn es richtig spannend wird.
Gucke ich Horrorfilme und dann ist ab der ersten Minute schon so ein Angespanntheitslevel.
Ja, das ist klar. Und da ist auch interessant, wie es aufgebaut wird. Ne? Also wenn du mal als Beispiel nimmst, wir haben uns im Vorgespräch vorhin ein bisschen darüber unterhalten, dass es ja lauten und leisen Horror gibt. Horror, der sich nur darstellt durch Licht und Schatten, durch eine Tür, die aufgeht, die eigentlich geschlossen war. Also diese ruhigen Elemente, die einen aber dann total gruseln und auch manchmal in Horror versetzen. Das gibt es, und es gibt halt den lauten Horror mit Jumpscares und Pipapo. Und wo wir gerade da waren, ist mir nämlich schon eingefallen, ein Film von 1990 und einer vom Jahr 2000. Und der von dem Jahr 2000, der war nämlich mit Michelle Pfeiffer und Harrison Ford und hieß im Schatten der Wahrheit hieß der. Ja. Nicht im, nur Schatten der Wahrheit. Und das war auch einer, der vor allem versucht hat, diesen Grusel und Horror über diese ruhigen Sachen rüberzubringen. Und der hatte mich damals, als ich den gesehen habe, auch ganz schön erwischt. Also da habe ich auch gut mitgegruselt. Der hat nicht so lange nachgewirkt, aber der war für ein paar Tage echt intensiv. Und mich hat es auch noch daran erinnert, es gab einen ganz bescheuerten Film von 1990, der hieß The Dark Side of the Moon. Und irgendwann habe ich mal als Teenie mitten in der Nacht, mitten in diesen Film reingeschaltet. Und da war eine Szene, wo irgendein Astronaut in einem Raumschiff in so einen Raum geht, wo ganz viel Wasser drin war. Und da kommt dann irgend so ein Viech und das kann irgendwie seinen Bauch rausfahren und steckt den Kopf von dem da rein und saugt den irgendwie aus oder sowas. Und ich musste dann abschalten, weil mich das echt eiskalt erwischt hat und ich mich voll davon gegruselt habe und habe diesen Film nicht zu Ende gucken können. Und dann irgendwie habe ich mir aber den Titel gemerkt und Jahre später lief der dann halt nochmal irgendwie im TV oder sonst wann. Und ich habe mir gedacht, komm, jetzt musst du wissen, was es mit dem Film von damals wirklich auf sich gehabt hat. Und natürlich war ich schon ein bisschen älter. Das war halt nicht mehr sonderlich gruselig. Ne? Es war halt lustig zu sehen, wie ich mich da auch verändert habe. Und das habe ich jetzt deswegen erzählt, um wieder an das Letzte, was du gesagt hast, anzuknüpfen. Nämlich, man entwickelt diese Abgebrühtheit. Und deswegen ist es immer schwieriger für Horrorfilme auch, uns wirklich zu erschrecken und vor allem uns zu überraschen, weil wir halt gefühlt irgendwie alles schon gesehen haben. Ne? Und bei einer Reihe wie Scream ist das überhaupt kein Problem, weil die guckst du nicht mehr aus dem Grund, die gucke ich größtenteils aus Nostalgiegründen, ne, zu 90%. Und Erwartungen sind meistens sehr niedrig, muss ich auch ehrlich sagen. Und ich werde da meistens auch positiv überrascht, weil ich echt mit einer ganz geringen Erwartungshaltung reingehe. Aber es gibt dann halt auch, also dass ein neuer Film rauskommt, den du siehst, der so eine Wirkung hat wie Martyr oder auch andere Sachen, das ist wie zum Beispiel The Ring oder lass uns mal über Found Footage reden, Blair Witch Project, Paranormal Activity. Das waren Sachen, als die zum ersten Mal ins Kino kamen, zum Beispiel Blair Witch Project, das war ja ein gesellschaftliches Phänomen. Ja, da hat jeder drüber geredet, das war egal, du konntest in den Supermarkt gehen und die Frau an der Kasse drauf ansprechen und die hat sich sofort mit dir drüber unterhalten.
Ja, es ist aber halt auch so, ich glaube, bei Blair Witch Project haben sie am Anfang, war ja auch so Teil der Werbekampagne, ja, dass die gesagt haben, das ist wirklich das Found Footage. Halt,
ne? Genau, die haben einen geschickten Marketingzug gemacht, damit ist es, und dann ist es viral gegangen. Ja. Das war richtig geil, aber vor allem, weil ich weiß noch genau, wie es bei mir war, man wusste halt die ganze Zeit nicht, ist das jetzt echt oder nicht, und das hat einen unglaublich angehuckt.
Ja, also das waren gerade diese Found Footage-Filme, die haben auch so ihre kurze Zeit gehabt, gibt auch heute noch immer mal welche, aber irgendwie funktioniert dieses Found Footage-Thema halt auch nicht so gut.
Nicht mehr.
Leverage Project, Paranormal Activity waren da ganz vorne, muss ich sagen.
Oh ja.
Auch Paranormal Activity, der erste, da kann einer sagen, was er will. Das war ein sehr solider Horrorfilm. Also sehr, sehr gut. Ne?
Die ersten davon waren gut. Ich meine, Blair Witch Project, da bist du dann reingegangen und wusstest ja schon, was das Thema ist. Aber was dich so richtig erwartet, wusste ja auch nicht. Und dann war es halt eben doch ein bisschen viel. Wir laufen durch den Wald, wir machen uns auf Frodos Reise. Und dann, gab es eigentlich mehr zum Ende des Films hin die Dinge, die dann kurz gruselig waren mit einem kleinen Knalleffekt, ja, genau. Und das war eigentlich ein bisschen wenig. Also ich glaube, ehrlich gesagt, im Nachhinein, auch weil sie es im Vorhinein so krass gehypt haben, war die Enttäuschung eher größer.
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand den super damals, aber ja, den guckst du einmal und das war's dann halt so ungefähr. Ich fand aber auch zum Beispiel bei Paranormal Activity oder generell so diesen Found-Footage-Ding, die versuchen einen ja in die Lage zu, also da rein zu versetzen, das hat jemand jetzt gerade mit der Handkamera oder mit dem Handy oder wie auch immer gefilmt. Und bei Paranormal Activity, dadurch, dass das ja nur über diese Hauskameras gefilmt waren, ne, die im Haus gehangen haben, wo ich mich dann auch im Nachhinein gefragt habe, wer filmt sich eigentlich selber im Schlafzimmer halt, ne? Nur also jetzt durch OnlyFans wohl einen ganzen Haufen Leute, die auch einen Haufen Geld damit verdienen, aber zu der Zeit war das ja eher so, hat man ja nicht so viel Geld damit verdient.
So sieht's aus.
Aber der hat so diesen Punkt getriggert, das könnte auch bei mir hier sein, ne?
Ja, genau.
Also er hat so eine gewisse Realismuskurve vermittelt, die du ja bei vielen Horrorfilmen nicht hast.
Ja.
Halt, ne? Wenn du jetzt mal auf so einen Klassiker zurückgehst, ist jetzt zwar kein Found Footage. Wenn du dir damals zum Beispiel Poltergeist angeguckt hast, wo ja auch mit Absicht Kinder genommen werden, die da in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das war ja auch in einem Setting, wo du sagst, da haben Leute dann hier daheim gesessen, haben beim christlichen Bild Angst vorm Fernseher gehabt halt, ne?
Ja, richtig.
Weil es halt irgendwas war, was auf, bei dir daheim, also es war so gemacht, es hätte bei dir daheim sein können.
Du hast dich unmittelbar bedroht gefühlt. Ja. Und oder zumindest so, dass es halt passieren kann. Und das hat unglaubliche Faszination ausgemacht. Auch vor allem, es ist ja auch so, dass du lange, wenn du jetzt Ring guckst oder so, gar nicht weißt, was da dich wirklich bedroht. Und diese Unwissenheit darüber, was das alles kann und wie schlimm das wirklich ist und es verfolgt. Also es war schon, der Film hat lange nachgewirkt.
Ja, ich finde aber, da haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Ich finde, oftmals ist es halt so, dass in dem Moment in dem Film, wo du siehst, was die Bedrohung ist, also wo so der Vorhang hochgeht und du dann siehst, hier, bla bla bla, das sind eigentlich die, die das meistens kaputt machen. Also, beste Beispiel, du hast den Film vorhin mal genannt, Smile 1 zum Beispiel, der war so lang spannend, bis du die Auflösung gesehen hast.
Genau.
Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele für. Aber jetzt auch mal an die
aus jüngster Zeit, Alien. Wir haben uns ja gerade darüber beschwert gehabt, vor kurzem erst, dass in der ersten Alien-Serie, die gerade frisch da ist, wir schon so früh den Xenomorph zu sehen bekommen und dass wir finden, dass das eine ganz schlechte Entscheidung war, ne? weil dadurch ist ganz viel, vor allem Erstzuschauern, genommen worden.
Genau. Und da hast du also das Thema, das hast du ja, wie gesagt, bei vielen Filmen, in dem Moment, wo dann gerade übernatürliche Sachen gelüftet werden, wie setzt sich das auseinander? Oder man hat das ja bei Tausenden von Horrorfilmen. Dann wird der Nachbarpfarrer geholt, der erklärt dann, der hat dann irgendein altes Necronomicon irgendwo liegen gehabt, zufällig. Und der erklärt dann, was hier los ist. Und dieses...
Ich habe eine
Magic-Karte, die heißt so.
Okay. Ich habe das Buch von Abdul Al-Hasred.
Lass es bitte zu. So dieses, da kommt jetzt einer, der erklärt, was hier los ist. Das finde ich immer so, das fand ich auch in Horrorfilmen schon immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Und so, dann hast du Horrorfilme, ich sag mal so, die 1 Milliarde Vampir-Horrorfilme, dass sich dieses Genre immer noch behauptet, finde ich immer so verrückt. Ne?
Es gibt
wenige, die das mal neu erfinden, mal neu erzählen. Da gibt es ja auch gute Beispiele dafür, die das mal erfrischend anders machen halt, ne?
Das liegt aber auch, glaube ich, daran, dass da immer auch so viel Romantisierung mit drin steckt, ne? Und auch irgendwie ist das ja sexy auch, das Genre, ne? Also wird es immer verkauft. Es gibt ja, wie der letzte Nosferatu ist ein sehr gutes Beispiel, der eben die Sexiness rausgenommen hat aus dem Ganzen und den wahren Horror wieder gezeigt hat.
Genau.
Das hat der Film ja perfekt hinbekommen zum Beispiel.
Ja, es gibt so viele verschiedene. Ich meine, wenn ihr jetzt da draußen von dem Empfangsgerät sitzt, dann denkt jeder von euch, ach, warum haben sie denn über den Film gesprochen? Warum haben sie denn über den Film gesprochen? Es ist wirklich so schwierig, eine gewisse Stringenz in dieses Thema Horrorfilm reinzugehen, weil das Horrorfilmgenre ist einfach so groß, dass man sich eigentlich schon wieder nur um Subgenres kümmern kann. Also man könnte jetzt stundenlang nur allein über Subgenre Vampir, Werwölfe und Zombie-Filme sprechen halt, ne?
Kannst du eben eine Folge machen eigentlich.
Unendlich viele davon gibt. Ja. Und das ist auch, ich glaube, da ist der Überbegriff Horror ist schon so weit aufgebläht und so weit auseinandergegangen, dass es einfach eine interessante Mischung mittlerweile gibt, die jetzt leider wieder so ein bisschen uninteressant wird, weil vieles schon auserzählt wurde halt, ne? Ja. Aber jetzt überleg mal, es gab ja so viel Genre, Subgenre zwischendrin, die durch einzelne Filme begründet wurden. Ich sag mal Saw zum Beispiel, ne? Diese Terrorfilme, nenne ich sie mal.
Genau, das Interessante
ist auch grad,
genau, und wir hatten ja überlegt, also ich habe gerade mal drüber nachgedacht, wenn man jetzt mal bei Wikipedia guckt, was ist Saw für ein Film? Dann sagt die Wikipedia, US-amerikanischer Horror-Thriller-Splatter-Filmreihe.
Ja.
Also über die ganze Reihe jetzt. Und wir finden ja irgendwie am Anfang, kann man noch sagen, ja, Horror, Thriller, Splatter, das kommt schon hin. Aber dann danach, ab dem zweiten Teil, entwickelt es sich langsam irgendwie in die Richtung Torture Porn.
Ja,
weil man ganz klar merkt, die Regisseure wollen einfach, dass du dich nur noch dran ergötzt, wie immer schlimmere Dinge den Leuten angetan werden.
So wie bei Hostel oder gibt's ja ganz viele Beispiele.
Und da würde ich aber den ersten rausnehmen, weil der steht für sich alleine und der ist Perfektion, finde ich.
Meinst bei Saw?
Saw 1, der erste, der ist ein klassischer 10 Punkte.
Da würde ich auch sagen, der hat noch wenig, wo ich jetzt sage, das ist Horror in dem Sinn, weil er ja einfach eigentlich ist das ein sehr harter Thriller in dem Fall halt, ne?
Wo man so ein bisschen in Richtung 7 denkt, ne?
Genau, ist ja, genau, 7 würde ich auch nicht als Horrorfilm bezeichnen.
Nee, den könnte man hier auch als vielleicht, Horror-Thriller.
Schweigen der Lämmer, weiß ich auch nicht, wird jetzt auch nicht als Horrorfilm, das ist halt harter Thriller. Und bei Saw fand ich noch, gerade bei dem ersten, der hat noch so seine eigene Prämisse gehabt. Mhm. Da war zwar auch schon dieses Fallen- und Torture-Ding irgendwo mit drin, aber der hat noch so eine Erzählstringenz gehabt, die noch irgendwo auch in einem gewissen Rahmen Sinn gemacht hat. Und der hat halt einer der besten Filmenden in diesem ganzen Genre, muss ich sagen.
Das Ende von dem Film, das ist purer God-Mode. Da geht nichts mehr drüber. Das ist so perfekt, das kann man gar nicht. Ich hab's geliebt.
Wir haben den damals im Kino geguckt. Ah,
so genial.
Und da habe ich, wie der in der Mitte aufsteht, und man hat das im Kino gemerkt, wie alle Leute gedacht haben, leck mich am Arsch.
Leck mich fett. Genau so war's. Oder? Einfach pure Verwunderung im Kino, allen fällt alles aus dem Gesicht. Allen Zuschauern.
Wie die Musik sich dann weiter aufbaut, wie der aufsteht, sich diese Maske absetzt so und dann krass. Einfach diese hässliche Stahltür hinter sich zuhaut, zuzieht. Wie er da weggeht und den einfach zum Sterben zurücklässt.
Krass.
Gänsehaut.
Ja, Mann.
Und das sind so
das Filme, ist unglaublich gewesen.
Die einen so mega abholen, weil er so gut gemacht ist. Halt.
Und das hast du heute kaum gemacht. Also das, ne, dass so der ganze Saal da sitzt, genau, und bei so ein krasses Ende erlebst, alle Leute sitzen da und denken sich, ich krieg gerade keinen Ton mehr raus. Das ist unglaublich. Ja. Mir bleibt die Luft weg. Das hätte ich gerne öfter, aber das ist wieder Thema Abgebrühtheit. Es ist halt auch schwer heute zu erreichen, wo man halt Saw schon kennt und auch all diese Filme, die mal irgendwann irgendwas neu gemacht haben und was revolutioniert haben. Ne? Das siehst du dann einmal, das sind die ikonischen Filme und dann versuchen es alle nachzumachen. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Aber dass man nochmal so stark abgeholt wird wie bei Saw 1 am Ende zum Beispiel, das ist so selten geworden, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch die Menge teilweise an Filmen, die dann rauskam zu einem Franchise.
Oh ja.
Ich sage jetzt mal sowas wie The Conjuring zum Beispiel, die ja ein ganzes Franchise hochgezogen haben, weil es ja nicht nur The Conjuring gab, oder Conjuring. Da ist ja dann Querverweise auf Insidious, da sind Querverweise, oder dann da draußen ja wieder neue Filmreihen entstanden, wie diese Annabelle-Geschichte und solche Geschichten. Also es hat immer mehr so ein Universe schon fast aufgebaut.
Ja.
Und am Ende kann man sich noch an den ersten erinnern und dann verschwimmt alles in so einem Brei halt, ne? Weil die alle gar kein Einstellungsmerkmal mehr mitbringen. Und es gibt halt
wirklich finde ich auch
wenig Filme, die so ein Einstellungsmerkmal haben, ne? Wo du dran merkst, wo du dich immer wieder dran zurückerinnerst, wo du sagst, die haben was gehabt halt, ne? Das ist halt so der Punkt. Und es gibt wirklich eine Masse an geilen Horrorfilmen, das muss man sagen, aber halt auch eine riesige Masse an Schrott.
Absolut. Ne? Übrigens, ich hab gerade nochmal nachgeschaut, heimlich, und zwar bei den Saw-Teilen, da gibt's ja nun mal auch schon 10 Stück. Und bei den ersten Dreien, obwohl ich ja finde, dass sich's von 1 nach 2 nach 3 richtig verschlechtert, waren's für Drehbuch und Geschichte im Prinzip eigentlich mehr oder minder dieselben Leute, die das gemacht haben. Wundert mich ehrlich gesagt, dass da dieselbe Crew, die Drehbuch und Geschichte schreibt, das dahin bewegt hat. Also der James Wan, ne, und der Leigh Whannell, die waren da zuständig.
Ja, der
und danach
James Wan, der hat ja, glaube ich, 4000 Horrorfilme allein verbrochen, oder?
Denk mal schon, ja. Also auf jeden Fall fand ich es nochmal spannend, dass man da sieht, dass auch dieselbe Crew dann so unterschiedlich die Filme auslegen kann. Ne?
Dann hast du halt auch, also einer der, weil wir es ja vorhin hatten, was macht ein Film halt auch mit einem? Ne? Jetzt wie bei Saw, der steht da auf und du denkst dir so, Alter, was ist denn hier los? So ein Twist, mehr der Twist.
Das ist Wahnsinn. Kann.
Aber so was halt auch was mit einem macht. Und da gibt es dann auch so Filme wie The Descent zum Beispiel, der einfach nur
auch so ein Highlight wieder.
Fünf Frauen klettern in eine Höhle runter, so Cave Diving, wo dann auch zufällig noch Monster sind. Aber mir hat der ganze Horror, hätte mir schon ohne die Monster gereicht.
Komplett.
Nur durch diesen klaustrophobischen Ausstrahlung, die der mitbringt. Ich habe ja Probleme mit Klaustrophobie. War auch gerade die Woche im MRT, was dann auch so leicht klaustrophobische Auswirkungen hat.
Ja, und du sitzt
hier, guckst dir diesen Film an und ich krieg schon Beklemmungen, bevor ich überhaupt das erste Vieh da drin gesehen habe.
Das ist so ein Film, wo du mit dem Schauspieler, ohne es zu merken, die Luft anhältst.
Ja.
Ne, das ist so richtig High Tension, hatten wir schon. Also ganz hohe Spannung, die durch Enge hervorgerufen wird, durch ich komme hier nicht weg, es gibt keinen Ausweg. Und wenn es einen gibt, dann weiß ich nicht, wo lang. Viel Verzweiflung, ne, und keine richtige sichtbare Fluchtmöglichkeit. Also wenn der Horror um dich herum überall ist und du aber eigentlich den Ausweg nicht richtig siehst und nur um Verzweiflung rennen und klettern kannst, ist halt immer hart. Und das haben die hier perfekt hingekriegt bei
Das sind jetzt auch so, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt so Filme wie The Descent, wo man Cave Diving macht, jetzt Sachen sind, wo man sich realistisch selber drin sieht halt, ne? Aber nee. Es gibt halt schon immer wieder so Sachen, wo man auf sich anwenden kann und die dann auch ganz andere Gefühle, ganz andere Adrenalinkurve in einem auslösen halt, ne?
Ja.
Bei Blair Witch Project ja im Endeffekt auch halt, ne? Also ich will nicht wissen, wie viele Leute danach dann mal die nächsten Zelturlaube abgesagt haben halt, ne? Weil die sich vor Angst ins Höschen geschissen haben. Also da gibt's schon, es sind ja dann auch so die Sachen, wie sehr kann man das auf sich projizieren? Und oft gibt's ja Horrorfilme, die genau darauf anlegen, dass so realitätsnah wie möglich zu machen. Die scheitern aber dann oft, weil man es dann nicht ernst nehmen kann, weil es zu konstruiert rüberkommt. Und das ist so der Punkt an Filmen. Was ist Horror? Wie transportiert man das in einem Horrorfilm? Es gibt ja dann auch viele, viele Horrorfilme, wo man sagt, das ist wahrscheinlich gar nicht abwegig, dass Menschen so brutal sind oder so
was tun, Mann, ne?
Die ja. gar nichts Übernatürliches dann vielleicht haben. Es gibt ja so viele so Terrorfilme, wo einfach nur übertrieben brutal sind, wo du dir aber denkst, okay, es gibt in den USA allein 3000 Serienmörder oder was weiß ich, in Europa wie viel tausend Serienmörder, es ist gar nicht so weit hergeholt, dass sowas in Wirklichkeit passiert. Die dann das aber über ihre übertriebene Gewaltspirale dann doch wieder nicht den gewünschten Erfolg erzielen.
Ne? Das ist natürlich auch, mir ist gerade noch so eine total spannende Verknüpfung eingefallen, jetzt wo wir so drüber geredet haben. Und zwar, wir haben jetzt geguckt, so ein bisschen, wo kommt der Horror her? Ich meine, wir haben jetzt ein bisschen ausgelassen heute, aber das setzen wir auch mal ein bisschen als gegeben voraus, dass es halt Klassiker gab wie Nosferatu, die halt eben viele Jahrzehnte entstanden sind, bevor dann eigentlich der Kick irgendwann Ende der 70er und der 80er Jahre dann richtig durchgestartet ist, um in den 90ern dann den Comedy-Teil noch verstärkt hinzuzufügen. So waren wir jetzt auf der Reise des Horrors oder der Lebens, ja sozusagen der Biografie des Horrors, nennen wir es doch so. Die haben wir ja bisher so abgebildet. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, in den 90ern hatten wir diese Hype-Phase, ne, mit Scream und allem drum und dran. Und dann nach hinten raus, also dann in den 20er Jahren und auch jetzt, da kommen immer regelmäßig Horrorfilme raus. Aber so ein bisschen, der letzte große Knall ist schon lange her. Ne? Also sozusagen die Biografie hat sich bis dahin schön entwickelt, hat sich ausgeprägt, viele Subgenres gebildet. Jetzt ist irgendwie alles da, es ist sehr mainstreamig auch geworden. Ne? Also es gibt Nischenfilme, die immer noch nur einem kleinen Publikum oder Kennern zugänglich sind. Und dann gibt es die großen halt Horror-Blockbuster, kann man ja irgendwie sagen, die dann im Kino kommen, wie jeder neue Scream-Teil und so weiter und so fort. Die Frage ist, wie entwickelt sich der Horror auch ein bisschen von hier weiter? Also kommen jetzt einfach nur noch Subgenre nach Subgenre hinzu, weil es halt die wildesten Kombinationen gibt wie Folk, Horror, Psychological, Slasher, Torture, Space, Horror. Movies ja. oder irgendwie, also ich will das auch nicht zu übertreiben, aber ich meine, ist jetzt, was das ist jetzt eigentlich noch da? Genau, keine Ahnung. Und also, warum sage ich das? Weil ich folgende Gedanken habe. Zum einen ist es vielleicht irgendwie schwierig, sich an dem Punkt, so wie sich alles schon ausgebreitet hat und was alles schon da ist, nochmal was Neues zu erfinden. Es geht vielleicht nur durch Kombinationen von Genres oder dass wir mal wieder wen finden, der es doch noch schafft, ein neues Subgenre zu erschaffen, weil er was ganz Neues macht und uns deswegen total vom Hocker haut, weil du und ich das schon fast für unmöglich oder nahezu unmöglich halten. Und das Interessante, wie hat sich's abseits vom Film denn weiter fortgesetzt, der Horrorbereich? Und da geht's in den Podcast rein, finde ich, nämlich zu dem ganzen True Crime und Horror. Da ist es ja mal, muss man sagen, die meisten neuen Podcasts, die rauskommen, sind ja irgendwie im Bereich True Crime unterwegs. Und ich glaube auch, das, was am meisten gehört wird, ist ebenfalls dieser Bereich. Ne? Das ist schon der dominante Bereich, würde
ich sagen. Ja, verrückterweise, ich habe da überhaupt keinen Zugang zu.
Genau. Und das Interessante ist aber, also ich höre das schon relativ regelmäßig, auch querbeet. Schön, aber das Interessante. Das ist sehr löblich von dir. Finde ich echt top.
Ich bin der die hohen Einschaltquoten generiert.
Ach, du bist das. Aber ich freue mich drüber. Also wie
24 Accounts bei Spotify.
Oh, das hast du gut gemacht. Aber genau, sag's nicht laut. Und worauf wollte ich hinaus? Podcast, True Crime. Und in diesen True Crime-Folgen, worum geht es da? Um Leute, die im Alltag in der echten Welt unvorstellbare Horrortaten getan haben. Das heißt, das, was du ungefähr 5 Minuten, bevor ich angefangen habe, diesen Monolog zu führen, erwähnt hattest, hat sich genau dahin fortgesetzt. Wir haben es zwar nicht mit Videomaterial, wir haben Menschen, die uns dann audiotechnisch beschreiben, welche schrecklichen Taten andere getan haben und darüber berichten. Ne? Also quasi schon fast wie in der Dokumentation. Wir haben also quasi eine Audio-Doku über den Horror, der in der echten Welt stattfindet, das so eng mit eigentlich dem Horrorfilmgenre auch verbunden ist, weil da drin sehen wir diese Sachen halt manchmal eben extrapoliert oder verwandelt mit Monstern und sonst was, aber der Zusammenhang, also die Vorbilder aus der echten Welt werden ja zu Fantastik. zu Horrorfilmen. Und manchmal ist es umgekehrt, die Horrorfilme inspirieren Täter in der echten Welt, ihnen nachzueifern. Also auch da überall gibt's Verbindungen. Und ich meine, ich mache jetzt hier keine Killerspieldebatte oder so einen Quatsch auf. Nee, überhaupt nicht. Aber du weißt, was ich meine? Das ist die Breite dieses Feldes.
Ja, Themenfeldes. Ja, bin ich absolut bei dir. Das ist halt auch, sind ja auch sehr viele Horrorfilme, sind ja von wahren Ereignissen geprägt. Manche tun auch so, wie Conjuring, sagt ja, das basiert alles auf wahren Ereignissen.
Blair Witch.
Ja. Und so on. Es gibt aber auch, weil du gerade gesagt hast, was ist in den letzten Jahren an wegweisenden Horrorfilmen rausgekommen? Da muss ich sagen, Ari Aster-Filme, Midsommar, Hereditary. Also gerade bei Hereditary, den habe ich jetzt zweimal, glaube ich, gesehen. Das ist schon ein Film, wo ich sagen muss, oh, der triggert sauhart. Also da sind so viele Sachen dabei, so viele verrückte Momente, so viele verrückte Sachen, die da passieren, aber in einer Art und Weise, in einer Qualität, in einer cineastischen Qualität auch, in der das gemacht wird, wo ich schon sagen muss, das ist schon top-notch. Also ja, ich hatte das vorher auch gehört von Hereditary, der hat ja super Vorschusslorbeeren gehabt. Dann habe ich mich hier abends hingesetzt und habe mir den alleine angeguckt. Und dann gibt's so eine Szene, ich sah nur Kopf aus dem Fenster und Laterne oder Strompfosten. Das war das erste Mal in 20 Jahren, dass ich mal wieder erschrocken war. Also, dass ich wirklich so gemacht habe und die Katzen haben bei mir auf die Couch gelegen, sind so aufgesprungen, wie von der Terrantel gestochen und sind weg. Und meine Frau hat aus dem Schlafzimmer gerufen, ob alles in Ordnung ist. Und sowas ist mir wirklich lange, lange, lange nicht bei einem Horrorfilm passiert.
Dann hattest du wieder einen von diesen Knallmomenten.
Ja, weil es auch, das war so diese, bei dem Film oder bei Midsommar ja auch, aber auch bei anderen Vertretern des Genres, ne?
Ich meine, der Film ist ja gerade mal 7 Jahre alt, ne? Ist von 2018 und ist also wirklich ein gutes Beispiel.
Baut eine Atmosphäre auf, die einen so in den Bann zieht, so da in dieses Thema reinzieht, weil man auch die ganze Zeit nicht weiß, um was es geht, was passiert hier überhaupt. Das springt immer so hin und her. Und er hat eine Faszination ausgelöst bei mir, die mich dann auch wieder dazu geführt hat, viele, viele andere Horrorfilme dann mal nachzuholen, um einfach zu sehen, da kommt man halt auch nicht so leicht dran halt, ne?
Also das war dann so ein Wiederbegeisterungsmoment für dich, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt wieder mehr davon sehen. Also eigentlich hat er alles richtig gemacht, der Film.
Und dann guckt man sich Filme an, wo ich dann denke, oh Gott, was 2 Stunden Lebensverschwendung pur. Und man sucht so nach diesem Adrenalinkick, den der wieder mitbringt, was aber die anderen einfach, klar, oftmals einfach nicht mitbringen können. Wenn die jemand anderes guckt, der wäre wahrscheinlich auch gehypt, aber er hat dieses Thema abgestumpft und man hat halt schon zu viel gesehen, außer dieses Thema Jumpscares. Wann schafft es denn ein Jumpscare, dich mal irgendwo von der Couch zu holen halt, ne? Das ist schon.
Die sind halt mittlerweile schon so verschwenderisch eingesetzt worden, dass die nicht mehr so gut funktionieren. Aber ich kann mich an einen erinnern tatsächlich, wo ich mich unfassbar erschreckt habe. Das war aber in einem Computerspiel und gar nicht in einem Film, und zwar in Doom 3. Da gibt's ganz am Anfang vom Spiel eine Szene, wo du durch so einen Gang läufst und da ist eine Treppe. Und wenn du auf die Treppe zuläufst, springt dich durch die Treppe so ein Dämon an. Und ich habe mit einem Kumpel das zusammen abends bei mir gespielt. Wir saßen beide am Rechner nebeneinander und es war halt dunkel auch und ich habe mich da schon echt ganz gut vorgegruselt, weil der Doom 3 ist ja auch wirklich ein gruseliges Spiel. Und ich habe gar nicht, einfach, ich war so unvorbereitet. Ich habe mit diesem Moment so gar nicht gerechnet. Und ich bin wirklich mit dem Stuhl nach hinten geschrien und so. Das war richtig krass. Keine Ahnung, ob die Maus weggeflogen ist. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Durch mich hat sich der Bernd auch so erschreckt. Er hat mich aber voll erschreckt.
Ich merke das aber. Wir waren ja eben immer mal wieder mit ein paar Freunden im Kino bei verschiedenen Horrorfilmen. Zuletzt jetzt auch bei Together in dem so Body Horror mehr. Auch sehr gruselige Szenen drin. Und dann merke ich, dass im Kino schon bei manchen Szenen so das Publikum zuckt. Halt, ne? Also man merkt so auch so, dass die Sitzreihe durchaus Sitznachbarn, die dann total erschrocken sind, wo ich dann schon für mich merke, das war, ich weiß nicht mal, ich habe es halt schon kommen sehen, so ungefähr. Man hat schon so ein Vorgefühl dafür.
Also du hast halt so viel gesehen, dass du schon erahnen kannst, ohne aber was dann, dafür zu machen.
Dafür ist es ja umso begeisternder, wenn das mal ein Film wieder schafft.
Das ist
ein absolut unvorbereitet abzuholen. Oder auch wie jetzt bei Saw,
der
schon älter ist jetzt, ein auf so Punkte zu führen, wo man sagt, oh, der hat mich eiskalt überfahren, dieser Ausgang dieses Films halt, ne?
Ja.
Und da gibt's ja auch Genrevertreter, die jetzt gar nicht so brutal sind, die gar nicht so schlimm sind, die einen aber in so einen Bann reinziehen. Ich sag nur so Filme wie It Follows, die sehr ruhig sind, die so eine ganz eigene Dynamik verfolgen, die trotzdem sehr creepy Momente drin haben, auch Sachen drin haben, wo du denen erklären kannst, hä, wieso hat, was hat die für ein Spacey Telefon, warum ist dies? Also du kannst so diesen Film gar nicht verorten, wann spielt denn der überhaupt so ungefähr? Mhm. Und es gibt so ganz viele Mystik da drin, die einen das Ganze, den ganzen Film über irgendwo auch begeistert. Er hat ja auch so eine unerschwellige Message dann auch irgendwo. Und sowas holt mich schon ab dann auf jeden Fall halt, ne? Auch mal so was anderes. Das ist ja sehr oft der Punkt. So der Freddy versus Jason versus Freitag der 13. versus keine Ahnung was, Alien
da versus Predator. Da holst du eine Tüte Popcorn. Ja,
ja, das ist halt.
Aber das ist mehr Fun.
Ja, das ist ja auch oftmals kein Horror, das ist nicht mal mehr gute Action oftmals.
Das ist
einfach nur Genre-Verwurstung.
Es ist irgendwie Action mit Crittern. So, nur einfach fiese Alien-Viecher nehmen, die irgendwas können oder Technologie einsetzen können und dann halt so Action mit denen machen.
Das ist ja auch mal die Frage, welche Art der Unterhaltung will man? Und manchmal will man halt so diese, man guckt dann halt hier 28 Years Later, weil man Zombies sehen will und weiß, das ist halt nicht gruselig, das ist halt wahrscheinlich brutal und disturbing und was weiß ich. Dann hat man aber auch wieder Momente, da würde ich jetzt auch mal wieder in Rosemaries Baby gucken, weil man einfach so diese Anspannung in sich auch mal wieder braucht halt, ne?
Ja, und auch gerade, ich muss sagen, immer wenn, es gibt ja viel Filme, die jetzt so in diesem psychologischen Horrorbereich spielen, finde ich eigentlich alles sehr, sehr cool. Aber ich muss mich auch in der Stimmung dafür sein. Das sind dann meistens dann so 2 Stunden, die relativ langsam sind, wo viel zwischen den Zeilen passiert, was auch alles super geil ist. Aber das kannst du halt nicht an jedem Tag gucken. Da musst du irgendwie fit für sein, aufmerksam. Du musst vor allem aufmerksam zugucken, ne? Sonst funktioniert das nicht. Und wenn man irgendwie nur auf der Couch hockt, die Füße hochgelegt hat und dann so ein bisschen vor sich hinguckt, dann denkt man am Ende, warum habe ich das 2 Stunden lang gemacht?
Ja, das
da bleibt nichts hängen. Ne? Ja, da musst du in der Form sein.
Ein paar Jungs, die immer noch mal sagen, komm, wir machen mal einen Kinoabend, wir gehen mal wieder in den Horrorfilm, weil es sind ja auch oftmals Filme, wo dann die Damenwelt ja dann auch sagt, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt mitgehen, macht es ja dann nur unnötig schwieriger. Aber dann schafft man es dann oftmals nicht. Auch da ist immer so das Thema, fahren wir jetzt abends 3 Stunden nach Hanau, also 3 Stunden fahren wir jetzt ja nicht dahin, aber du fährst hin, du bist dann 2-3 Stunden im Kino, ist unter der Woche abends, am Ende ist der Film wieder Krütze.
Tja.
Und es ist dann
und teuer.
Gefühlt teuer, zu viel Aufriss dann auch irgendwo gewonnen. Und das geht mir oftmals nicht mehr ein. Und früher hatte ich so das Gefühl,
viele nicht,
wir sind wegen jedem Scheiß ins Kino gegangen.
Also das war auch so
oft im Kino.
Ständig. Also wirklich andauernd. Und das ist aber auch so, im Freundeskreis bei mir stelle ich fest, da gehen auch die wenigsten noch ins Kino. Also was zum Beispiel viel bei meinen Eltern gehen zum Beispiel immer noch viel ins Kino. Und auch doch recht regelmäßig. Und von meiner Freundin die Eltern ebenso. Aber im Freundeskreis, die jetzt so alt sind wie ich oder ein bisschen jünger, ist eher selten. Also die meisten sagen, nö, kein Bock, nur zu absolut außergewöhnlichen, einzigartigen Filmen. Und ansonsten kommt auch immer sofort das Argument zu teuer. Wobei ich mir denke, es gibt so viele Sachen, für die man entertainment-technisch Geld ausgibt. Im Kino ist immer noch, oder für mich, ein großes Erlebnis mit einem richtig guten Film. Und mir ist es, natürlich möchte ich weniger Geld ausgeben als das, was heutzutage die da alle von mir wollen. Aber es ist dann auch okay, wenn das der Preis ist, den es halt braucht, damit diese Institutionen überleben können, dann zahle ich das halt auch gern am Ende des Tages. Und ich finde, du kriegst auch viel geboten. Ich meine, guck mal, wenn du jetzt in das tolle Kino Bad Homburg guckst, ne? Das finde ich zum Beispiel richtig großartig und mein geliebtes Astor auch. Und ja, da zahle ich ein bisschen mehr, aber ich kriege ja auch eine ganze Menge mehr. Ich kriege die besten, bequemsten Kinosessel, die es gibt. Ich sitze während des Films quasi wie bei mir zu Hause auf der Couch, nur vielleicht noch besser. Und habe eine tolle Atmosphäre mit toller Beleuchtung. Und also ich weiß nicht, das ist ja auch ein krasseres Erlebnis als, sage ich mal, günstigeres Kino von früher, wo du vieles davon auch nicht hattest.
Ja,
auch nicht gebraucht hast, muss man das
sagen. Ich sag mal, wir haben ja hier bei uns in Gelhausen auch 2 Kinos, also ein Kino. Ein Betreiber mit 2 Kinos.
Das ist schon cool, ey.
Aber ich weiß nicht, warum wir das letzte Mal waren, weil da laufen halt auch, also er hat ja nur eine selektive Auswahl, eine kleinere Auswahl, hat ja nur 2 Kinos, also nur 2 Säle in dem Sinne, er kann ja nicht alles zeigen. Das ist ja auch sehr monetär halt die ganze Sache. Ne?
Klar.
Er muss sich ja die Filme einkaufen
quasi
und muss auch die Hoffnung haben, dass er das wieder rausholt, am Ende sogar noch Gewinn macht. Und das machst du halt nicht mit irgendeinem x-beliebigen Horrorfilm halt, ne?
Ja, das ist zu experimentell.
Obwohl, ich sag mal jetzt so wie bei Weapons zum Beispiel, der ja auch super gehabt war, wo ich leider nicht ins Kino gepackt habe, der werde ich die Tage mal mit einem Kumpel zusammen mal nachholen. Damit holst du es halt nicht rein. Und der läuft dann in Hanau im Kinopolis, wo wir gehen wollten, wo wir Zeit hatten, läuft der abends unter der Woche um 22 Uhr.
Das habe ich ganz oft gehabt.
Welcher Nassgeschwitzte Und dann halt nicht nur einen Abend, dass man sagt, das ist die letzte Vorstellung, der läuft dann 3 Wochen lang, sechsmal die Woche um 22 Uhr und einmal um 20 Uhr.
Genau, oder auch um 23 Uhr, habe ich auch schon gesehen.
Ja, bei welcher Nassgeschwitzte sitzt du denn da? Also da braucht ja keiner im Kino damit rechnen, dass da mehr als 5 Leute sitzen, oder?
Ganz genau so ist es. Und das Blöde ist ja auch, dass du danach eigentlich eher im Stress bist, weil du kommst dann raus und hast eigentlich ein schönes Kinoerlebnis gehabt. Ah, aber du weißt, du hast jetzt irgendwie noch eine halbe Stunde Heimfahrt. Dann bist du wach vom Heimfahren und vom dort gewesen sein. Kommst noch gar nicht so schnell runter.
Wollen wir das jetzt noch ein bisschen mehr raushängen, dass das mal alte, nutzlose Säcke geworden sind, voller Bedauern?
Wir machen das mal anders. Ein bisschen
mehr raus. Ich fahre jetzt nach Hanau ins Kino. Genau, ich guck mir jetzt irgendeinen Film an.
Genau. Geneigte Zuhörerschaft, bitte den letzten Eintrag streichen. Ja. Wie man das auf der Enterprise gemacht hat.
Ja, mit Midlife Crisis. Ich muss jetzt mein Camp David Poloshirt noch bügeln nachher und meine Haare blondieren, damit ich morgen früh mit meinem geleasten Porsche.
Geleasten Porsche? Jesus. Ja, man muss schon wirklich sagen,
wir sind alte, nutzlose Typen geworden, die nur von alten Filmen erzählen. Ich habe keine Lust mehr auf unseren Podcast. Ich suche mir jemand Junges. TikTok-Generation, mit dem ich die ganze Zeit drüber rede. Ich weiß gar nicht, was interessiert
mich. Was du meinst? Nee, der sagt aber die ganze Zeit, dass wir was? Was meinst du? Habe ich noch nie gehört. Oder ja. Nee, der guckt dich eigentlich immer nur mit diesem fragenden Blick an, den man kennt. Ja. Und dann weißt du schon Bescheid, ob er erzählt wieder vom Krieg.
Ob er erzählt vom Krieg, ja. Das ist grauenhaft. Aber man merkt es aber halt auch.
Ich meine, wenn du nicht am nächsten Tag in die Uni musst, da kannst du dir halt auch erlauben, durchzuhängen. Weißt du, das kannst du halt heute nicht mehr
unbedingt so einfach. Wenn du nächsten Tag in die Ausbildung musst, hast du gemeint.
Ja, die Uni. Genau. Ja, das zum Beispiel ist ja irgendwo dasselbe. Und genau, da ist man das halt, kann man das nur eher verkraften. Aber jetzt, wo man halt auch am nächsten Tag einfach fit sein muss und was ableisten muss, da ist es halt auch nicht schwierig. Es ist halt schwieriger.
Es ist, glaube ich, einfach das Thema, dass man sich dann halt oft überlegt, ist es das wert? Und wenn du jetzt
oder der Film, weißt, ne?
Genau, ist der Film ist es wert, das zu machen, dann macht man das. Wir waren ja auch unter der Woche da in Aschaffenburg im Kino bei dem Together. Es war im Nachgang würde ich den jetzt nicht sehr hoch ranken. Der war sehr in Ordnung, der war auch sehr gut für das, was er machen wollte. Ich habe mich vorher überhaupt nicht mit dem Film wirklich beschäftigt. Der ist in eine ganz andere Richtung gegangen, als ich das überhaupt auf dem Schirm habe. Das war dann eher so Buddy-Movie, Buddy-Horror. Mhm. Auch interessant. Aber, ja. Und ich glaube, auch viele Horrorfilme, jetzt habe ich wieder gesagt, ich glaube, was ist denn los mit mir? Viele Horrorfilme, die uns abholen würden, zeigen sie gar nicht im Kino, weil sie dann zu hart sind wahrscheinlich auch, ne? Also der Mainstream Smile 2 und so, holt mich halt auch nicht ab, halt, ne?
Der hat halt so ein paar Stellen, die dann schon irgendwie heftig sind, aber ist auch sehr, alles sehr berechenbar, alles, und man weiß meistens schon vorher, was passiert.
Klapp poliert halt, ne? Wenn ich jetzt gerade, wir hatten es ja vorhin von
Film, In Your Face.
Da können wir ja nochmal ganz kurz drauf eingehen, so von
wenn ich nur anknüpfen darf, du hattest ja gerade eben nochmal das Genre des Buddy-Horrors angesprochen. Ja. Und da gab es gerade vor einem Jahr einen Film, den ich deswegen nochmal praisen will oder hervorheben will oder euch allen auch raten möchte, den zu sehen. Es gab The Substance. Der kam 2024 raus, auch ein Film im Buddy-Horror-Genre mit Demi Moore. Und ich fand den hervorragend. Das ist ein richtig, richtig guter Film, 141 Minuten lang. Und ich kann euch echt nur empfehlen, den zu sehen. Das war so auch einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre.
Ich bin aber auch nicht so der Buddy-Horror-Movie.
Der wird dir gefallen.
Ich muss mir den angucken. Ich bin dann auch jemand, erzählt vom Krieg. Ich mache mir ja beim Handy in der Notizenliste, trage ich mir, wenn ich von guten Filmen höre oder irgendwo mal einen Trailer sehe oder so, dann trage ich mir die in so eine Checkliste ein. Und dann liege ich manchmal abends auf Couch und dann gucke ich in diese Checkliste, dann gehe ich auf Amazon Prime oder keine Ahnung wohin. Und dann gucke ich mal, welcher von diesen Filmen ist ein günstiger oder vielleicht auch für Umme zu haben. Und dann arbeite ich die auch mal ab. Und gerade so um Weihnachten rum, so in der dunklen Jahreszeit, was wir jetzt sehr bald wieder haben, dann gibt es dann schon immer das eine oder andere, was ich dann abarbeiten muss. Da steht auch wirklich super viele Horrorfilme noch drauf.
Ich habe auch so eine Liste und ich hatte die in einem Notepad in Windows immer fortgepflegt.
Der hat Notepad mit Windows.
Ja, aber warte,
Liste auf dem Handy.
Dann habe ich vor 3 Jahren oder was, irgendwann muss das gewesen sein.
Ich habe eine SMS an mich selber geschrieben, wo ich reingeschrieben habe, was ich gucken will.
So in der Art, ja. Ich habe es jetzt so gelöst. Ich habe eine Erinnerung, die sonntagabends eigentlich immer so gegen 22 Uhr oder 23 Uhr aufploppt und da ist einfach nur ein ganz langer Betreff sozusagen, wo ein Filmname / nächster Filmname steht. Und sonntagsabends habe ich oft dann halt mal irgendwie spätabends noch ein bisschen Zeit und dann gucke ich immer auf die Liste, was könnte ich, da sind halt Serien und Filme aller Genres gemixt, ne? So eine Komplettliste.
Bei mir auch.
Aber da sind jetzt, die Liste wäre natürlich unendlich viel zu groß, um das da einzutragen. Ich mache so nur Sachen, da stehen nur Sachen drin, die ich jetzt auch wirklich gucken will. also die jetzt als nächstes in der Reihe wären, angeguckt zu werden.
Ja, ich trage da jetzt auch nicht wahllos Filme ein, aber so, wo man jetzt sagt, hier, keine Ahnung, da steht jetzt zum Beispiel Evil Lurks drauf, auch ein sehr harter Horrorfilm, der sehr gut bewertet wurde. Der ist halt nirgendwo wirklich im Kino gelaufen, den habe ich jetzt mal da drauf gesetzt. Und ja, keine Ahnung, Substance, mal. Weapons steht da jetzt mit drauf.
Aber was ja, Substance noch, super, echt. Ja, musst du gucken, wird dir gefallen.
Was man noch sagen muss, es gibt hier dann auch wieder, und das würde ich jetzt mal so als Abschluss nehmen, das Thema Horrorfilm ab Absurdum führen. Wie oft hast du schon nach Filmen da gesessen aus diesem Genre, wo du sagst, Alter, bin ich bescheuert, was gucke ich mir hier eigentlich an?
Ja, also es gibt, oder ich würde es auch, es gibt auch Filme, wo man merkt, jetzt habe ich meine eigene Komfortzone verlassen. Und das ist mir einmal ganz schlimm passiert mit A Serbian-Film. Den habe ich mir.
Den würde ich mir also, nie angucken, schon von der Filmbeschreibung her.
Nee, das ist schrecklich. Ich würde mir den auch nie, also das ist ein Film, wo ich sage, den würde ich niemals nochmal angucken. Das war zu schlimm und auch furchtbar und unnötig und ich wusste da auch nicht, was mich erwartet, aber das war einfach nur scheiße. Also,
ja, wir hatten es ja vorhin schon von den französischen Filmen, so High Tension und so, die gehen ja auch schon in diese Richtung, wo ich mir sage, wie
ja, aber die sind nicht so asozial. Also in dem Sinne nicht so asozial.
Ja, aber wie weit kann man sowas treiben halt, ne? Filme, die einen so unglaubliches Unbehagen auslösen in einem und so ein widerlich sind schon fast. Also jetzt nicht nur wegen der Brutalität, sondern dem Geschmack, der da drin abgespielt wird. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel, dass da um einiges ruhiger ist als solche Terror-Serbien-Filme.
Der ist das auch so eine, ich meine, der Film zeigt schlimme Gewalt, aber auch Menschen bei der Ausübung von schlimmen Dingen und dabei ist es ist halt auch so unnötig, das zu machen. Da fällt mir eigentlich gar nichts anderes mehr zu rein. Es war halt wirklich ein Trip außerhalb der Komfortzone, der echt ekelhaft nachgewirkt hat und wo du es am liebsten nachträglich löschen würdest.
Es gibt ja viele so harte Dinge, so ich sag mal so Devil's Rejects oder das Haus der tausend Leichen und solche Geschichten.
Aber ich mag so einen harten Shit. Ich habe da eigentlich überhaupt keine Probleme mit. Da kann das Blut und die Ekelhaftigkeit ruhig rum explodieren. Mhm. Aber dieser Film, weißt du, wie der sich anfühlt? Das fühlt sich so an, als ob irgendjemand, der Regisseur oder der Chef von dem Film, irgendwen richtig krass hasst und seinen ganzen Hass auf diesen Zustand oder irgendwas in diesem Film einfach nur Ausdruck verleiht. Er will sich nur rächen an der Welt und an allen, die das angucken. Also es fühlt sich wirklich an, als ob der mir was Böses antun will. Vielleicht ist das der Sinn des Films, sich so auszukotzen. Aber muss man sowas wirklich machen? Ich gehe jetzt auch nicht auf den Inhalt ein, das sparen wir hier heute mal aus.
Ja, das kann man, glaube ich, aussparen.
Also das muss man aussparen.
Es gibt zum Beispiel auch so einen Film, der für mich einen sehr ruhigen Ton anschlägt. Und wo ich mich im Nachhinein gefragt habe, Alter, warum gucke ich mir sowas an, ist zum Beispiel Funny Games von Michael Haneke, österreichischer Regisseur. Den Film gibt es sogar zweimal. Den gibt es einmal in österreichischer Version und exakt gleich gedreht, wieder von Michael Haneke, mit denselben Kameraeinstellungen, mit denselben Shots. Die kannst du nebeneinander ablaufen lassen, mehr oder weniger. Die Filme sind fast identisch. In einer US-Version, die aber sehr, sehr weit hinten dran bleibt an der Umsetzung. Und im Endeffekt geht es in dem Film darum, dass eine Familie, auch bekannte Schauspieler, die man so kennt, Anna, Georg und ihr Sohn, ich glaube, Georgi oder George, einfach an irgendeinen See in Österreich, glaube ich, fahren und da Urlaub machen wollen. Und dann kommen die zwei Nachbarn oder irgendwelche zwei Typen, die von Anfang an total weird sind, die so eine unheimliche Atmosphäre ausstrahlen, nicht creepy unheimlich, sondern du merkst, okay, mit den zwei Arschlöchern stimmt irgendwas nicht.
Das war's faul.
Und das nimmt eine Gewaltspirale und eine Terrorspirale an, die ich so nicht hab kommen sehen, muss ich sagen. Also das ist dann wirklich, da gibt's eine Szene, wo sich, glaube ich, 5 Minuten lang die Kamera nicht mehr bewegt, nachdem was passiert ist, was sehr, sehr Drastisches passiert ist. Und du siehst einfach 5 Minuten lang, wie die Mutter auf der Couch sitzt und gefesselt da hockt und nicht aus dieser Szene raus kann. Und wir als Zuschauer können auch nicht aus der Szene raus. Und so dieses, das ist auf so einer üblen Art brutal und verwirrend und hart. Mhm. Und dann aber auch wieder so nah, dass man sagt, ja, die machen ja nichts ab. Also die machen jetzt ja nichts Übernatürliches oder nichts. Einfach zwei Sadisten, die sich dran ergötzen, Menschen leiden zu sehen.
Ja.
Und nicht jetzt in einem Saw-Universe oder so, wo jetzt hier irgendwelche perfiden, bescheuerten Maschinen gebaut werden, sondern einfach in einem normalen Haushalt, mit normalen Mitteln, mit einer normalen Welt in einem Österreich, das wir uns alle, oder in Deutschland, das wir uns alle vorstellen können.
Ja.
Und auch das Ende von dem Film, das hat mich so nachhaltig berührt irgendwo, wo ich sage, warum gucke ich mir so eine Scheiße an? Und was macht das eigentlich mit einem? Führt das auch zu so einer, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir sind ja eh schon verroht. Aber wenn du jetzt nur sowas wie Serbian-Film oder sowas guckst, wie viel verrohen willst du denn dann noch?
Ja, also das ist wahrscheinlich so das am verrohtesten. Und das stellt so irgendwie den unteren Bereich der Skala irgendwie dar, wie hart man halt werden kann. Aber ich sag mal, die an sich so die Härte in den ganzen Filmen, auch bei Splatter und Co., das ist für mich heutzutage eigentlich fast überwiegend nur Comedy. Ne? Also ich meine, ich habe da so viel schon gesehen. Ich habe schon gesehen, wie alle möglichen Gliedmaßen durch irgendwelche Fleischwölfe gedreht wurden oder was weiß ich was oder Dinger da draufgefallen sind, die zerquetscht haben. Da holt mich wirklich nichts mehr, überrascht mich nichts mehr. Und wenn man es heute guckt, ist es halt, man hat keine Angst davor oder auch keinen Grusel oder so. Und man hat auch kein Adrenalin, alles, was wir so eingangs heute zu der Folge gesagt haben. Sondern da ist es irgendwie meistens eher nur witzig. Weil die meisten davon halt auch nicht ernst gemeint sind. Und bei den Ernsten, da muss man dann immer gucken, da gibt's diesen schmalen Grat. Will der Film mir hier nur Torture-Porn zeigen? Also ich soll jetzt besonders krass finden, dass sie hier besonders ausführlich zeigen, wie einem mit einer Zange irgendwie den Fingernagel langsam abgezogen wird. Und ich darf hautnah dran gucken. Und dann gibt's Filme, die sind auf der anderen Seite viel schlimmer. Und da wird es nur angedeutet, du siehst es aber nicht, wenn es passiert. Und die sind dann, ne, das sind zwei Welten, die dazwischen liegen. Der eine will mich irgendwie einfach nur in your face. Und der andere Film, der das dann nicht zeigt, aber wo so eine Tat zum Beispiel stattfindet, der will mich vielleicht wirklich erschrecken. Der will, dass ich darüber nachdenke. Ne? Wenn ich es direkt gesehen habe, dann brauche ich nicht mehr groß drüber nachdenken. Aber wenn ich es angedeutet bekommen habe, dann begleitet mich im Film dieser Horror auch noch ein Stück und baut Spannung auf. Und ich glaube, deswegen ganz viel Spannung wird oft verpulvert durch sowas. Ja.
Und man hat halt auch immer so diese Filme. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Terrifier, habe ich auch alle drei nicht gesehen.
Du hast die ja auch nicht gesehen, aber nachgeholt. Genau.
Du hast die mal nachgeholt.
Ja.
Das sind so Filme, die reizen mich überhaupt nicht, das zu gucken, weil das einfach nur Gore mit noch mehr Gore, mit Splatter.
So,
mit
Blut, so ist es.
Brutalität, menschenverachtend, hoch 10. Das holt mich überhaupt nicht ab. Da habe ich überhaupt keinen Bock zu gucken. Nicht mal aus Spaß irgendwie.
Also ich kann nur sagen, warum ich es geguckt habe. Irgendwie, man hat halt von den Filmen gehört und ich dachte irgendwie so, okay, die haben mittlerweile schon einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Irgendwie will ich die in meinen Wissenskanon aufnehmen, um zu wissen, warum die plötzlich so gehypt sind oder was irgendwie auch den Fun da drum ausgemacht hat. Das war eigentlich mehr, nenn's mal Research-Projekt. Habe ich mir die drei angeguckt, neulich erstmal, ja. Und ja, ist das, was du erwartest jetzt? Ich meine, dieser Clown ist halt der den Schauspieler hat und wie der dargestellt wird, ist halt schon besonders cool, finde ich. Aber ansonsten, ja.
Ja, das hat
übrigens, so, ja.
Muss so man das so in diese Richtung so übertreiben? Was wolltest du sagen?
Ja, ich wollte nur sagen, ich wollte mal auf einen Film eingehen, der 2023 rauskam und der eine ganz spannende irgendwie Prämisse hat, aber dann leider gefällt, ist Talk to Me.
Kannst du dich noch erinnern? Fand ich gut.
Der
hat mich wirklich abgeholt, muss
ich sagen. Ich fand, der fing halt unglaublich toll an, als sie das erste Mal benutzt haben. Und danach ging für mich die Kurve richtig steil runter in dem Film. Da ist er dann abgesoffen. Aber ja, bis dahin, halt,
wie super. Bei vielen anderen Filmen, dann irgendwann so die verhalten sich sehr unglaubwürdig.
Ja, also, total.
Das ist so dieses Teenie-Ding. Also, wenn ein Film wie Scream, wo Leute sich unglaubwürdig verhalten, den verzeiht man das.
Genau.
Weil es ja lustig ist, dass er halt dem Täter genau in die Arme rennt.
Die sind ja absichtlich überzeichnet, die Charaktere, man weiß das. Ne?
Aber gerade bei Talk to Me wird ja einem suggeriert, das ist eine sehr realistische Umgebung, da könnte es da dabei sitzen. Und dann verhalten die sich auf eine Art und Weise, wo ich mir denke, eieieiei.
Furchtbar.
Und auch so dieses, machen wir uns nichts vor, Tobi, wir hätten jetzt hier mit 18 bei dir auf der Couch gesessen, einer wäre mit dieser Hand angekommen, auf irgendeiner Party, und du hättest ein einziges Mal gesehen, was mit deinem Kumpel passiert, wenn er da die Hand reingesteckt hat. Hättest du jemals irgendeinem empfohlen, das zu machen?
Never.
Hätte irgendjemand, der da bei uns dabei gewesen wäre, hätte es irgendjemand lustig gefunden, was da passiert ist gerade?
Nee.
Im Leben nicht, oder?
Im Leben
nicht. Und da wird es so, das ist voll der Hype dann an der Schule, dass das jeder mal macht, wo du denkst,
ja.
Da hat es mich dann auch verloren, ja, absolut. Und da gibt's
das waren wie Beispiele. Diese TikTok-Trends, die man dann mal machen muss, ne?
Genau.
Ice Bucket und so weiter. Hat man dann hier irgendwie Talk to Me Trend. Ich meine, die Idee fand ich ja erstmal super gut. Das haben die auch cool umgesetzt und gerade auch das erste Mal, als die das benutzt haben. Das war irgendwie so spannend gezeigt. Aber danach merkst du irgendwie, das war das Ding, was der Film hat und die haben es einfach nicht geschafft, eine gescheite Story drum zu bauen. Ne? Das war dann, kleckerte dann so
viel. Ja, ist ja auch, ich sag mal, dem kann man das noch verzeihen. Das ist ja so ein wirklicher Low-Budget-Film halt, ne? Das ist
jetzt nicht, sieht man ihm auch an, aber ist in Ordnung auch.
Ja, ich sag mal, das ist ja auch das Thema jetzt von neueren Horrorfilmen, was mir auch immer sehr übel aufstößt, ist, dass CGI ist der natürliche Feind eines guten Horrorfilms.
Ja, lieber handgemacht.
Lieber handgemachte, wackelige Puppenärmchen, die da irgendwo abgehackt werden oder irgendwas gemacht wird, als dieses CGI-Blut, CGI, also der absolute Krönung. Ich habe letztens das Remake von Brennen muss Salem gesehen. Stephen King, Salem Slot, Originaltitel, wo ich das Buch unheimlich geliebt habe. Ich muss sagen, das ist eins meiner Lieblings-Stephen King-Bücher. Und dann wird das nochmal neu verfilmt mit den Möglichkeiten, die man heute hat. Und du hast ja heute eigentlich die Möglichkeiten, einen übertrieben geilen Horrorfilm da draus zu machen. Weil es das einfach hergibt.
Und ja.
Und dann machen die da die ganze Zeit CGI-Nebel rein. Die Kinder haben leuchtende CGI-Augen.
Verwässert alles, ne?
CGI hier, CGI, das hat sich angefühlt, als würdest du mittags bei RTL 2 so eine Schmierenkomödie dir angucken, die mit CGI überarbeitet wurde.
Und wir sind immer so dankbar, ne, wenn irgendjemand wieder sich die Zeit nimmt und das Budget auftreibt, um Modelle machen zu dürfen. Ne? Also gerade im Star Wars-Bereich oder Franchise kann man immer wieder über dieses Thema reden, wie viel das wert ist, wenn sich jemand
die macht.
Ich meine, wir waren ja auch auf der Ausstellung zusammen und konnten uns Dinge angucken. Ich habe ja auch schon mal die andere Ausstellung gesehen, wo die echten Modelle waren. Und du siehst, das lohnt sich total für den Zuschauer.
Ja, und das, also ich sag mal, gerade bei den meisten Horrorfilmen ist wirklich so, dass CGI, gerade bei den neueren, sieht man das auch, wenn das Budget dann vor allem nicht da war. Das CGI macht dann, wenn der Film eh schon nicht gut ist, macht es das noch 10-mal schlechter.
Ja, dann ist das reißt es so richtig. Also wenn man es sozusagen vielleicht auch macht, um andere Kosten nicht zu haben und dann den Qualitätsschwund in Kauf nimmt. Und dann am Ende kriegt man aber auch manchmal die Rechnung dafür dann vom Zuschauer.
Ja.
Also ich sag mal, dem Dings, dem Talk to Me, habe ich das auch für total verziehen. Und das war überhaupt keine Kritik, dass der eher so low-budget produziert war. Da ist ja immer noch The Cube, der sozusagen der Vorreiterfilm, der zeigt, wie man mit irgendwie 20.000 Mark einen Welthit produzieren kann.
Ja, ne? Ja, genau.
In einer kleinen Sporthalle, Turnhalle oder so. Ne? Das, also schon immer wieder faszinierend, wenn man bei Wikipedia den Eintrag über diesen Film liest. Es ist einfach zu genial, The Cube. Weißt du auswendig, aus welchem Jahr der ist? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Ich glaube 96, oder?
Ich gucke, hast du recht. Lass mal, 97, nah dran.
Nah dran, nah dran.
Fast ein Volltreffer. Ja. Und auch wieder ein Film, der Genre verändernd war oder zumindest weltbewegend war.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Deshalb.
Und der hatte auch so seinen Horror. Eingesperrt sein, Klaustrophobie. Wie komme ich hier raus? Ich muss Mathe können, kann ich nicht. Was mache ich jetzt? Gelitten? Oder egal, einfach nächsten Raum gucken, was passiert. Aber ja, hatte auch seinen Horror, ne?
Das ist halt dieses Thema, was wir ja gesagt haben. Wie kann man irgendwas produzieren? Wie viel Liebe steckt man da rein? Und wie merkt man diese Liebe dann zu diesem Film auch halt, ne? Ja. Wenn du halt merkst, das ist hier alles vor Greenscreen gedreht worden. Hier, keine Ahnung, gibt's ja diesen, war auch letztens, hab ich den hier bei Amazon in der Horrorfilmliste gesehen, hier ist Ding mit so einer Riesenspinne, die, also das ist ja.
Den habe ich gesehen.
Den habe ich ja geguckt, ich habe nur die Werbung
gesehen. Hab ich mir angeguckt.
Dann habe ich mir gedacht, das ist ja CGI aus der Hölle, Alter. Das ist ja, sieht aus, als hätte das einer mit der PlayStation 1 gemacht. Was ist denn da los halt, ne?
Also ich habe mich wieder in den dunklen Keller begeben und habe wieder recherchiert für uns, damit du es nicht machen musst, und habe mir angeguckt. Und ja, also da war die ganze Zeit die Hoffnung, dass das irgendwie, dass die es schaffen, den Horror mit der Spinne zu erzeugen und gleichzeitig dieses Mädchen, was ja total freundlich mit der umgeht, dass das irgendwie zu einem coolen Kontrast führt, der einen irgendwie so auf dieselbe Sache mit zwei Perspektiven während des Films blicken lässt. Das war so ein bisschen meine Hoffnung, aber ich habe da viel zu hohe Erwartungen gehabt.
Ja. Und das ist halt, ja, genau das ist ja eigentlich das Thema, was ja eigentlich das Gute bei Horrorfilmen ist, dass man eigentlich früher viele geguckt hat, ohne jegliche Erwartung. Du bist da dran gegangen, hast da, das Cover sieht cool aus. Da ist irgendwas Geiles abgebildet, da steht am besten noch ab 18 drauf. Und wenn da noch einer gesagt hat, hier, der ist indiziert, das war ja das Gütesiegel. dass die meisten indizierten Filme totale Scheiße waren, da brauchen wir ja auch nicht drüber reden.
Halt, nee, da wolltest du aber erst recht sehen.
Das war das Gütesiegel. Wenn ein Film indiziert draufstehen hatte, dann will den jeder sehen halt, ne?
Und vor allem, man hat ja auch nie nachgeguckt, warum der Film indiziert war, im Normalfall. Ne? Es gab ja vielleicht manchmal einfach nur die Sprache, da war irgendwas drin, irgendein Symbol wurde verwendet, was weiß ich, was nicht sein darf oder irgendwelche Vorschriften verletzt. Und es hatte gar nichts mit besonderer Brutalität oder irgendwas zu tun. Und man sieht ja auch, wie bei Computerspielen, die ja oft früher auch zensiert wurden, wie jetzt über die Jahre neu definiert wurde, was zeigbar ist und nicht, weil das wird ja auch willkürlich festgelegt und dann diese Sachen deindiziert werden. Im Nachhinein, wo du dir auch denkst, na, ihr habt aber lang gebraucht, um es zu schneiden. Aber die Welt entwickelt sich halt auch kulturell ja, da weiter.
Ja, das Thema, was man hat mit der Verrohung.
Ja, genau.
Wenn du dir die, ich nenne es halt immer leider, diese TikTok-Jugend heute anguckst, die wirklich Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch hat und die dementsprechend auch keinerlei Empathie oder sowas mehr haben für sowas, dann das würde, ich glaube, in den Generationen wird das aussterben. Diese Nervenkitzel in irgendeinem Film zu erzeugen, sich auf irgendwas einzulassen. Und gerade dafür ist das Horror-Genre ja bekannt, dass man sich darauf einlassen muss. Und wir hatten jetzt ja bei den letzten Kinobesuchen gerade richtig extrem bei dem Nosferatu von Eggers, wo wir mit 3-4 Leuten im Kino waren. Klar, wir lachen auch mal dazwischen drin oder irgendwas, irgendeine lustige Anekdote oder was. Aber dann sitzen da lauter junge Menschen um einen rum, wo ich mich frage, was macht ihr hier überhaupt? Also wenn ihr doch keinen Bock auf diesen Film habt, wenn ihr keine Ahnung habt, was das sein soll, dass das ein Arthouse-mäßiger Horrorfilm ist, da brauchst du nur den Trailer angucken, um das zu wissen. Dass da vielleicht mal zwei Leute drin sitzen, die sagen, okay, wir haben uns da was anderes vorgestellt. Dann sitzt da eine Armada
von
Idioten da, wo ich mir denke, dann es hat euch doch keiner gezwungen, in den Film zu gehen halt, ne?
Das war, ich habe mir mal überlegt, weil wir jetzt auch schon darüber gesprochen hatten, vor 8 Wochen, das vielleicht auch so war, da kam einer an, ey, wir müssen diesen neuen Nosferatu-Film sehen. Das war vielleicht der eine Arthouse-Fan, den es in der Peer-Group gab oder in der Gruppe von Jugendlichen, die befreundet sind, ne, in der Gang. Also
ganz ehrlich, da war kein Arthouse-Fan dabei.
Ja, okay, ich meine, hätte sein können, dass einer die überredet hat und der Rest hat dann im Kino gemerkt, ich hatte auch mal, also eine größere Clique, wo ich auch lange Teil war und die sind dann irgendwann, da war ich schon länger nicht mehr dabei und hatte schon in Frankfurt gewohnt, irgendwann mal in Herr der Ringe gegangen und die sind im ersten Film aufgestanden rausgegangen, die haben das nicht ertragen. Das habe ich bis heute nie wirklich, wirklich nicht nachvollziehen können. Also ich meine, das ist so komplett okay, ich mache denen ja keinen Vorwurf, aber das ist schon ein hartes Stück im ersten Herr der Ringe aufstehen. Und ich habe dann auch mit einem geredet und habe gesagt, ey, das ist so ein historischer Film. Wie, warum? Ich meine, der war doch auch optisch toll, selbst wenn einen die Story nicht interessiert, irgendwie geil und so. Da hat er gemeint, das tut mir leid, Tobi, aber ich kann mit so grünen Orkwesen sowas einfach nichts anfangen. Und das muss man akzeptieren, dass die Leute einfach sagen, ja, ich guck mir das an, denk irgendwie, das ist was für Kinder. Ne, ist ja dann so. Und ich Sesamstraße ist für mich vorbei. Ich bin zu alt dafür. Und ich glaube, die verorten das auch ganz woanders, weil die keinen Bezug dazu haben.
Ich glaube, das ist ganz gut abschließend, weil wir sind schon weit über unsere Stunde hinaus.
Du meinst über das knappe Stündchen, was wir heute mal machen wollten?
Das knappe Stündchen. Ist ja auch das Thema, wenn wir jetzt gerade bei so Filme wie Barbarian, Smile 1 und 2 und keine Ahnung, so diese Mainstream-Horrorfilme reden. Die werden, glaube ich, genau deswegen gemacht. Da wird nicht viel Wert darauf gelegt, dass die sehr hart sind. Die sind meistens ab 16.
Ja.
Weil sonst dürfen sie in vielen Kinos nicht gezeigt werden. Oder halt so ein Großteil des zahlenden Publikums ist halt dann unter 16. Das heißt, die können da nicht rein. Dann wird irgendwo dann doch wieder Gewaltspitzen gesetzt, dass die Leute so realmäßig Bock da drauf haben. Und es wird irgendwo eine Story aufgetischt, die jetzt keine Metaebene mit sich bringt halt, ne?
Ja.
Und das hast du ja bei Smile, ist das ja so ein Primärbeispiel. Mhm. Erklär mir mal das Ende davon, von Teil 1.
Ja, das war ja, hatten wir damals auch im Review gesagt, der einzige Schwachpunkt des Films, ne?
Ja, aber
der Schwachpunkt
des Films. Genau, das ist halt so dieses.
Alles gut bis die letzten 5 Minuten.
Es wird irgendwas etabliert, was auch so ein bisschen geklaut war von It Follows. Mhm. Und ein bisschen viel geklaut war sogar von It Follows. Und dann, It Follows hat ja eine 2-3 Meta-Ebene da drunter halt, ne? Wo du dann sagst, okay, da gibt's noch verschiedene
Schichten. Die du hier Schichten suchen kannst, ja. Das war sehr flach.
Das ist einfach so der billigere Action-Abklatsch für Mainstream halt, ne?
Und in dem Fall aber ein sehr gelungener, ja, muss man sagen.
Ja.
Bis aufs Ende. Genau. Apropos, jetzt haben wir so oft schon Ende gesagt.
Ende.
Es bietet sich ja nahe. zu an, da drauf einzusteigen. Ne? Also auf jeden Fall muss ich sagen, wenn ihr auch wieder da draußen einen Kick braucht und sagt, oh, mir geht's eigentlich genauso, ich habe irgendwie auch schon lange nicht mehr so ein Highlight gesehen und irgendwie holt mich das vieles von dem Neuen nicht mehr so richtig ab. Es ist immer noch cool, aber holt mich halt nicht so richtig ab. Und ihr habt Martyr oder so ein paar Filme, die wir heute erwähnt haben, noch nicht gesehen. Da sind ein paar Perlen, mit denen ihr euch so ein Erlebnis gönnen könnt. Martyr allerdings.
Bei Martyr muss ich einen Einwand erheben. Bitte drauf achten.
War ich auch noch nicht. Ja.
Bitte drauf achten, nicht die amerikanische Version zu gucken. Der ist nochmal neu verfilmt worden im US-Kino.
Ja, das Original.
Eine absolute unbedingt. Katastrophe. Eine
Katastrophe. Sehr guter Hinweis, super wichtig, dass du das gesagt hast. Also schaut euch wirklich das Original von 2008 an. Und ja, ich weiß nicht, das ist, vielleicht wollt ihr es nicht alleine gucken, nicht weil wir euch das nicht zutrauen oder so, Blödsinn. Aber das ist ein Film, über den man dann reden möchte. Und da ist es gut, wenn ihr einen Kumpel habt, mit dem ihr dann da sitzen könnt, euch fassungslos anschauen könnt und euch fragen könnt, was haben wir da gerade gesehen und dann irgendwie ein Bierchen aufmacht und oder einen Kaffee und darüber sprecht. Das macht dann nochmal mehr Spaß. Also den würde ich wirklich empfehlen. Wenn ihr es ganz intensiv haben wollt, macht ihr es alleine und danach macht ihr dann Recherche im Internet und guckt in Millionen Foren. Aber geiler ist es mit einem Kumpel zusammen und danach den Abend noch miteinander verbringen und drüber quatschen.
Ja, auf jeden Fall. Also, natürlich wird es jetzt den einen oder anderen geben, der sagen, oh, die haben nicht über den Horrorfilm gesprochen, die haben über den Meilenstein nicht gesprochen. Wir haben in der Vorbesprechung noch 20 mehr Filme auf der Liste gehabt. Aber es ist schwierig, dem bei dieser Masse an verschiedenen Subgenre, an verschiedenen Ausprägungen, alles, was man gern hat, aufzuzählen. Wir haben ja hunderte von Horrorfilmen geguckt. Also ich habe es gerade bei der Vorbesprechung ja auch schon mal gesagt. Wenn du da auf jeden Aspekt eingehen willst, auf jede Ausprägung eingehen willst, es wird einfach zu viel.
Ja.
Und wir werden vielleicht nochmal in Zukunft nochmal, gerade wenn jetzt neuere Filme nochmal kommen, uns auf einzelne Genres versuchen zu konzentrieren. Aber so im Großen und Ganzen hoffe ich, dass wir da ein rundes Bild, das Thema Horrors für euch gebildet haben, jetzt kurz vor Halloween. Und dann werden ja auch wieder viele Filme wieder mal irgendwo zu sehen sein.
Das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir berichten eher so ein bisschen über die Subgenres, die es gibt und nennen so ein paar prominente Beispiele, weil wir eben halt diese Vielfalt gar nicht einfangen können. Und sobald wir sagen, ja, das ist der Beste oder das ist der Beste, handeln wir uns sofort hier, fahren wir sofort in heiße Gewässer und haben ein Problem, der nächste Shitstorm wartet. Aber nee, im Ernst, es macht Sinn, sich dem Thema Horror über die Genres und über die Ausprägung bis hin in den Podcast und zu True Crime zu sprechen und zu sehen, wie das sich alles entwickelt hat und miteinander zusammenhängt. Also wollten wir euch eigentlich, ohne jetzt hier die totale Wikipedia-Geschichtsforschungsstunde mit 3 Stunden Folgenlänge zu machen, euch nochmal so in Erinnerung rufen oder abholen, was es denn da alles gibt, wie vielfältig das ist und was sich alles hinter dem Begriff verbirgt. Ich hoffe, wir haben das geschafft, zumindest zu teilen.
Ja, das hoffe ich auch.
Lasst es uns wissen in den Kommentaren.
Ja. Dann wünschen wir euch alle eine gute frühherbstliche Zeit, die jetzt
beginnt. Eine angenehme Nacht.
Ja, dann könnt ihr euch abends auch mal wieder auf die Couch legen im Dunkeln um 5 und könnt euch mal einen Horrorfilm geben halt, ne? So wie wir das auch machen werden. Und wir bleiben dem Genre treu. Und ich hoffe, ihr uns. Dann.
Gehabt euch wohl.
Ja,
und
oder für einen Doktor, gehabt euch wohl.
Dann, ja, ich bin jetzt, weißt du, noch im Nosferatu-Mode unterwegs, gerade so, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns vermutlich das nächste Mal alle zusammen wieder vor Halloween. Und lasst euch überraschen.
Macht's gut.